irgendwie wollte ich mich da nicht so reinbringen, habe mich ein bisschen abseits gesetzt und habe was gelesen. Und dann kamen sie an und hat mich irgendwie, aber du hältst dich wohl für was Besseres. später hat sie mir erzählt, dass ich sie auch interessiert habe. Also man ist so ein bisschen so aufeinander zu, ne? So beidseitiges Interesse. Naja, und dann hat sie aber erstmal, das war natürlich ein feuchtfröhlicher Abend irgendwie, und dann hat sie mich erstmal verkuppelt mit einer englischen Sängerin, bei der ich dann auch nächtigen musste. Dann hat sie einen Ausreiseantrag geschrieben und hat den direkt ins Büro Krenz gebracht, ins Vorzimmer, zur Sekretärin. Das Ding auf den Tisch geknallt, wie so ihre Art war. Ich kannte sie ja noch zu der Zeit,
man
jeder.
Man kann sich's alles bildlich vorstellen. Ja.
Hat dann wahrscheinlich noch ein paar schnoddrige Sprüche dazu abgelassen und ist wieder abgehauen. Drin ist Tamara sofort sozusagen geschnappt worden in ein Extrazimmer, was normalerweise eine Garderobe war. Die haben die besetzt und haben sie auf sie eingeredet und haben ihr sozusagen abverlangt, dass sie diese Resolution nicht vorliest. Jede kleine Besserung, es war ja an einzelnen Tagen oder innerhalb mancher Stunden wirkte es so, ne? Was einem dann immer so die Hoffnung gleich wieder aufkeimen lässt in einem. Da haben wir mal so ein Gespräch gehabt. Da kann ich mich dran erinnern. Das hat sie natürlich begonnen irgendwie und hat mir gesagt, Mensch, was auch immer es gewesen wäre, junge Mädchen wussten wir ja nicht, aber das Kind wäre jetzt so und so alt.
Mein heutiger Gast ist Rüdiger, genannt Richie Barton, Keyboarder, Komponist und Produzent von Silly. Seit 1982 ist Richie prägende Kraft in der Band und maßgeblich verantwortlich, dass Silly all die Jahre zusammenhielt. Wir kennen uns seit 1986, ich war damals Teenager. Für uns Fans war Silly mehr als eine Band, sie wurde ein Stück zu Hause und Frontfrau Tamara Danz faszinierte. Die kühle, starke Frau mit der gewaltigen Stimme, Haltung und einer Präsenz, die ganze Hallen in ihren Bann zog. Mit Richie spreche ich über ihre gemeinsame Liebe, über Entscheidungen, die beide geprägt haben, über die großen Erfolge, über die Musikdoku Flüstern und Schreien, aber auch über Zensur, Stasi sowie über die Rolle der Band in den letzten Wochen vor dem Einsturz der Mauer. Wir reden über die letzten Monate von Tamara nach ihrer Krebsdiagnose 1995, Abschied nehmen und darüber, was bleibt. Und natürlich über das Weiterleben von Silly nach ihrem Tod mit 9 Stimmen am Mikrofon. Wenn dir mein Podcast gefällt und du mein Projekt unterstützen möchtest, kannst du mir gerne einen virtuellen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit einer neuen Folge Born in the GDR – Geschichten aus einem verschwundenen Land. Viel Spaß dabei. Ja, herzlich willkommen, Richie Barton.
Hallo, Antje.
Grüß dich. Wir kennen uns seit 1986, weil wir Stern Meißen und Pankow-Fans ja damals zu Silly kam, weil Gitarrist Uwe Hasbecker und von Stern Meißen kam und Bassist Jackie Resnicek von Pankow. Beide kamen also zu Silly. Und ich war damals beim Konzert 1986 im Kino der Jugend in Leipzig.
Da kann ich mich dran erinnern, du wirst lachen.
Echt?
Ja, weil es ins, wirklich, wenn nicht überhaupt sogar das allererste, aber eines der ersten auf jeden Fall. Und das war ja mit für uns ganz neuen Bildern, eben mit euch besetzt. Ne?
Absolut. Und Uwe und Jackie, die hatten uns natürlich erkannt und die haben uns dann auch zum Soundcheck reingeholt. Hast du damals gespürt, dass es so einen Push gab, dass viele junge neue Fans zu euch kamen, dass es irgendwie ein anderer Erfolg wurde?
Also ich weiß nicht, ob der Erfolg jetzt ursächlich daran lag. Aber was aufgefallen ist, ist eben, dass doch viele mit Uwe und mit Jackie mitkamen. Ja, also unterschiedliche Leute übrigens und die Stern-Meißen-Leute, die sagen wir mal, Uwe mitgebracht hat, die waren so auf dem Trip noch Teddybärchen auf die Bühne zu schmeißen und wenn möglich beim Soundcheck, wenn sie zugelassen waren oder anschließend bei den Autogrammstunden gerne noch eine Locke abzuschneiden bei Uwe. Sowas kannten wir vorher überhaupt nicht. Also das war so, ich nenne das jetzt mal, das soll nicht abfällig wirken, aber es war so ein bisschen Teenie-Gehabe, was wir so gar nicht kannten. Mhm. Das kam natürlich über Stern Meißen, IC, Uwe und so kam das mit rein.
Absolut. Ja. Und war das für dich eher irritierend oder musstest du da schmunzeln?
Eher Tamara war darüber irritiert und wir mussten eigentlich alle schmunzeln. Ich glaube, das hat sich dann aber auch relativ schnell gelegt, in dieser Form. Mhm. Ne?
Wenn du sagst, du hast noch Erinnerung an das Konzert, an was erinnerst du dich da?
Was ich gerade erzählt habe.
Wenn das so neu war.
Ja, und dann war, dieses Kino war uns auch neu in Leipzig. Das hatte auch Ursachen übrigens, die ganz interessant sind, weil wir hatten damals, das war eine Zeit, in der wir sozusagen Ministerium für Kultur und Komitee für Unterhaltungskunst, aber nicht nur seitens unserer, sondern der ganzen sogenannten etablierten Bands damals gestritten um die Gagenverteilung. Es war so, es kann nicht sein, dass wir vor 8000 Leuten in Leipzig ein Konzert für relativ wenig Geld, was damals war, also das gleiche Geld, was wir in einem kleinen Kino kriegten, machen. Und das nicht in irgendeiner Weise ausgeglichen wird, weil wir natürlich dann für diese Zeit in Leipzig, bleiben wir bei dem Beispiel, nicht mehr spielen konnten. Dann spielen wir doch nur lieber 10-mal in irgendwelchen kleinen Kinos. Und das war genau diese Zeit, wo wir das dann auch anfingen, obwohl wir schon zu der Zeit schon größere Locations eigentlich auch hätten voll machen können und voll gemacht haben. So.
Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wie in den 80er Jahren, also da bin ich ja sozusagen auch mit Zeuge, wie sozusagen der Umgang von Bands mit so diesem engeren Kreis von Fans damals war. Man muss ja dazu sagen, da gab es ja nicht so viel Security und wie du auch gesagt hast mit den Gagen, es war ja nicht so, dass es wichtig war, wie viele Eintrittskarten verkauft wurden. Das hat ja dadurch eine ganz andere Dynamik reingebracht, ne?
Ja, also die Eintrittskarten, die waren für uns relativ unwichtig. Also hat überhaupt nichts an der Einnahmesituation geändert, ne, für uns. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass natürlich der Zulauf, und man hat ja ungern vor halben Locations gespielt, also vor halbem Publikum oder Auditorium so, ne, das hat man natürlich schon gemerkt. Und das war interessant, der Umgang der Fans. Ich meine, wir waren ja alle relativ jung und noch, neu im Geschäft wäre jetzt übertrieben, aber doch noch nicht so.
Mitte 20
so. Ja, sowas, 30, da 30 zum Teil schon. Ich weiß nicht mehr genau, welche. Ich glaube, als Uwe reinkam, war ich schon um die 30. Aber wie gesagt, da waren viele Dinge noch in Entwicklung und in sich entwickeln. Und da waren vieles auch noch neu, immer wieder neue Steps, die man erreicht hat und so. Ne? Und der Umgang mit den Fans war eigentlich ganz normal. Ich meine, die haben gewartet nach den Konzerten, Autogramme. Natürlich mit der Zeit hat sich ein Fanclub gegründet, weiß ich noch. Das war sogar noch vor der Zeit. Den hat der Christian Henschel, der heute schon seit vielen Jahren Zeitungen macht, Musikzeitungen, jetzt seit einigen Jahren inzwischen Schall. Ne? Das ist der Chefredakteur dort und Betreiber, glaube ich, auch. Der hat damals einen Fanclub, den ersten Fanclub gegründet. Und der kam zu Tamara, ich war ja zu der Zeit noch mit Tamara zusammen, der kam nach in unsere Wohnung in Prenzlauer Berg, wo war die Seeloer Straße, und da kam er, klingelte und stellte sich als 14-, 15-Jähriger vor, er will einen Fanclub gründen. Wie soll er das machen, fragt er uns. Wir wussten das auch nicht. Naja, aber so saßen wir da rum irgendwie und dann hat er das tatsächlich gemacht, hat den ersten Fanclub gegründet und da hat sich natürlich sofort immer ein, wie das heute übrigens auch nicht anders ist, ne? Die Fanclub-Leute, den harten Kern, der so bei uns vielleicht um die 80 bis 100 Leute hat, den kennt man, da kennt man jeden Einzelnen persönlich. Ne? Die sind auch recht hartnäckig im Auftauchen, egal wie weit weg die Konzerte sind.
Das waren wir ja früher auch.
Natürlich, genauso. Deswegen sage ich ja, hat nicht viel Änderung irgendwie sich.
Und deshalb waren wir ja auch damals bei diesem Konzert dabei, als die Dreharbeiten zu Flüstern und Schreien in der Jungen Garde stattgefunden haben. Dem wichtigsten Musik-Doku-Kinofilm der DDR, wie ich finde. Du bist jetzt der vierte Gast von dem Film bei mir, nach Kai-Uwe Kohlschmidt, Flake.
Flake war auch
und,
hier.
Ja, und Dirk Zöllner.
Ja.
Wann hast du den Film zum letzten Mal gesehen und welche Bedeutung hatte er für dich damals und heute?
Also heute bin ich wirklich glücklich darüber, dass das existiert. Das ist ein Zeitdokument. Allerdings waren wir nach Fertigstellung des Films überhaupt nicht glücklich damit, weil der hat uns in einer Weise dargestellt, so als Kontrapunkt sozusagen zu all den anderen jüngeren alternativen Bands, die sich auch noch nicht so richtig um irgendwas zu scheren hatten. Die haben halt einen Lautsprecher an der Autobatterie angeschlossen, in Sand an der Ostsee gelegen und haben gespielt. Also völlig, das war natürlich Feeling B zum Beispiel, völlig unbedarft und das war erfrischend natürlich auch für uns. Ne? Also wir haben die ja damals kennengelernt beim Rohschnitt in den Doc-Film-Studios in der Jägerstraße in Berlin. Und das war total erfrischend. Aber wie dann das Endergebnis war, das hat uns dann nicht mehr so erfreut. Weil das wurde doch sehr, sehr einseitig sozusagen dargestellt. Ne? Da wurde auch total ausgeblendet, vergessen, dass auch wir mal eine Garagenband waren, so wie die Jungs damals in demselben Status. Und aber mal unabhängig davon, wie wir das damals empfunden haben, also ich finde das total geil, dass es noch so kurz vor Ende der DDR so ein Zeitdokument geschaffen wurde.
Mhm. Genau, weil du hast es angesprochen. Also ich habe auch, also damals nicht, weil wir waren natürlich ganz begeistert, als wir das erste Mal ins Kino gegangen sind und das sehen konnten. Und man hat ja gedacht, Wahnsinn, also es gibt Punks in der DDR. Und, ja. und also was da gezeigt wurde, war ja wirklich ganz hart an der Schmerzgrenze. Mhm. Und bei euch, also das finde ich heute, dass ihr auch so ein bisschen unentspannt wart im Film und die Kamera, die andere vielleicht ein bisschen natürlicher empfunden haben, doch so als Störfaktor oder als so, ja, also in diesen Interviewsituationen, ne, da flatterten die Augen ganz schön.
Das weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Also kann ich mich nicht mal dran erinnern, ob uns eine Kamera damals so verunsichert hat. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, aber ja, wenn das so gewirkt hat, kann ich nichts dagegen sagen. Muss ich mir nochmal angucken.
Ja, also das heißt, du hast das lange nicht gesehen.
Nee, ich habe ein paar Jahre nicht gesehen.
Ja, das tatsächlich. Okay. Und dann gab es ja sozusagen die Protagonistin zu euch, nämlich also diesen Silifan. Und ich finde auch mit dem Abstand von den vielen Jahren, dass Jana Leuthold da unglaublich gut gepasst hatte. Mhm. Als, siehst du das auch so?
Doch, muss ich schon sagen. Der hatte auch ein bisschen so diese unseren Fanclub oder einen Teil davon repräsentiert, muss man schon sagen.
Ja. Als wir natürlich zum allerersten Mal zu einem Silly-Konzert kamen, waren wir natürlich unheimlich fasziniert von Tamara, von dieser kühl wirkenden, starken Frau mit der Hammerstimme und der Hammerfigur, das darf ich als Frau ja sagen, den inspirierenden Bühnenoutfits, also die Chefin auf der Bühne zu sein schien. Mhm. War es denn so, dass sie die Chefin war oder ging es bei euch ganz demokratisch
zu? Also es ging bei uns schon ziemlich demokratisch zu, muss ich sagen. Vielleicht an der Äußerlichkeit oder an einer Äußerlichkeit zu erkennen, weil Tamara immer sehr darauf geachtet hat, dass das, was Rundfunkredakteure oder Moderatoren gerne gemacht haben, Tamara Danz und Silly total abgelehnt hat. Sie sagt, ich bin nicht Ute Freudenberg und Elefant, ich bin nicht Petra Zieger und Band, ich bin Silly. Für sie war das ganz wichtig sozusagen, dass die Band eins ist. Und so hat sich das dann im Inneren natürlich auch dargestellt. Wir haben schon gestritten und die Meinung ausgetauscht und gerungen um bestimmte Details irgendwie künstlerischer Art oder meinetwegen auch organisatorischer Art, Bühnenbild etc. Das ist vielleicht in den Jahren, die dann noch folgten, im Anwachsen der Band oder sich entwickeln der Band, hat es vielleicht doch mehr bisschen mehr zugenommen, dass sie auch Sachen bestimmt hat, in dem Sinne, jetzt nicht diktatorisch, aber so in diesem Sinne, als dass sie sicherer wurde zum einen. Das war sie auch nicht vom ersten Tag an war. Das erzählen wir auch in der einen oder anderen Geschichte, in irgendwelchen Büchern, die es ja nur inzwischen auch gibt, dass die starke Tamara, die war, gab es. Aber es gab eben auch die ganz andere, sanfte, unsichere Person zu Hause. Ne? Mhm. Das gab es auch. Aber sie wurde natürlich schon, wie gesagt, durch das Selbstbewusstsein stieg an und so weiter und so fort. Damit wird man stärker. Und sie konnte eben Sachen auch vor allen Dingen in der Öffentlichkeit oder auf administrativer Ebene, ja, so, ich hatte vorhin den Kulturministerium, habe ich vorhin erwähnt, oder Komitee für Unterhaltungskunst, da ist sie hingegangen und hat die Sachen sozusagen für uns auch vertreten und durchgesetzt.
Mhm. Ja. Wie oft denkst du an Tamara und was löst es aus?
Also nicht nur ich muss sagen, in der Band ist sie immer noch sehr präsent und wir reden relativ häufig drüber. Wir haben wir haben ja gerade eine Akustiktour hinter uns und haben im Konzert sozusagen Asyl im Paradies wirklich auch ihr gewidmet. Also wir spielen das für sie und das sagen wir auch in die Leute hinein. Und das wird auch entsprechend, weil du kannst den, gerade diesen Song nicht einfach so spielen, ohne sie mal kurz zu erwähnen. Das ist sozusagen die Gedenkminute an sie. Und nee, sie ist schon relativ, das Witzige ist ja, dass mein Patenjunge Leo, Uwes Sohn, der jüngste Sohn, nicht das jüngste Kind, aber der jüngste Sohn von ihm, das ist ja, wie gesagt, mein Patenjunge, und der hat schon, als er noch Kind war, er hat sie nicht mehr kennengelernt, als er noch Kind war, hat er schon von Tamara gesprochen, als hätte er sie gekannt. Also so präsent ist sie am Ende in unseren Kreisen, ne? in unserer Familie Silly, ne? Kann man schon sagen an der Stelle. Und meine Kinder, die ja noch mal einiges jünger sind als Leo, hat dasselbe stattgefunden, bis heute eigentlich. So wie über Tamara ab und an geredet wird, wenn drüber geredet wird, so als hätten sie gekannt. Also so präsent ist sie. Mhm. Ist erstaunlich.
Ja, also das kann ich natürlich für mich auch nur im Kleinen bestätigen. Da wird man natürlich auch immer mal wieder angesprochen. Und ich erwähne ja immer gerne einen Abend, das war, muss 1987 gewesen sein, in Dresden. Und Carsten Dehler, Grüße mal an ihn hier, ja, an der
schöne
Stelle.
Schöne Grüße an Carsten. Ja.
Genau, wir waren bei einem Konzert und sind nicht mehr, ich glaube, es war im Winter, wir sind nicht mehr nach Leipzig zurückgekommen abends. Und dann haben wir erstmal, es war im Hotel Nerva, haben wir dann erstmal noch, bis die Bar zugemacht hat. Und es war ja damals auch eher so nachts um drei.
Ja.
Und dann mussten wir halt gucken, irgendwie, wo kommen wir unter? Und keine Ahnung, ich saß mit ihr dann stundenlang auf dem Hotelflur und sie hat damals, glaube ich, mir sehr detailliert alle möglichen Dynamiken, die ja damals in der Band stattgefunden hat, erzählt. Ich war damals 16 Jahre alt und sie 36 und ich finde das heute immer noch interessant oder auch erstaunlich, dass ich dieses Vertrauen hatte. Und das war eben Tamara ja auch.
Ja, definitiv.
Ein sehr offener Mensch.
Ist so. Also wenn jemand sozusagen bei ihr angekommen ist, dann hat sie sich auch total geöffnet, dann hat sie ihn auch so behandelt. Ne? So, das ist, muss ich auch sagen. Aber ich muss sagen, das ist sogar bei uns bis heute so. Mhm. Wenn ich das so, gerade weil du es so erzählst, ich meine, wir haben auch, wie gesagt, unseren heutigen Fanclub. Da gibt es die Sarah als inzwischen Fanclub-Leiterin, war sie nicht immer. So weiter, da gibt es auch eine große Nähe und auch ein Vertrauen. Auch in den Dingen, die man erzählt, weil man weiß, es wird nicht unbedingt gestreut.
Mhm. Und so war es immer.
Ja.
Ja. Tamara und du, ihr habt euch Anfang der 80er kennengelernt.
Ja.
Bei einer Fernsehsendung.
Richtig.
Und du warst noch Keyboarder bei City.
Richtig.
Welche Erinnerung hast du an dieses erste Treffen?
Ach, da gibt es so verschiedene, aber es gibt lustige Erinnerungen, also Detailerinnerungen, wie sie das erste Mal mich, das habe ich auch mal bei Wolfgang Martin im Buch erwähnt, wie sie mich erstmal, ich erzähle es mal andersrum. Habe sie nachmittags bei einer Kameraprobe gesehen, habe sie allerdings schon stimmlich und so als Band und was sie für Musik gemacht haben, schon vorher im DDR-Rundfunk, DT64, natürlich schon gecheckt. Und ich denke, das ist eine geile Sängerin, geile Musik auch und so. Ne? Damals noch ein bisschen anders als die spätere Silly-Musik. Und dann waren die da mit in der Sendung, da habe ich mir die Kameraprobe angeguckt, Angst in der Nacht haben sie gespielt, weiß ich noch. Und dann ist ja, wie das damals so war, das waren ja meistens zwei oder drei, sogar drei Tage Kameraproben. Ne? Man hat also viel Freizeit. Also die eine Stunde Maximum hat das in Anspruch genommen. Dann ist man ins Hotel gegangen oder ist dort geblieben, hat geguckt, was die anderen machen, etc. Und da habe ich sie mir angeguckt und abends dann in einer Hotelbar nach dem Abendessen hat man sich dann so gesammelt langsam. Ne? Im Foyer, im Hotelbar. Und als ich runterkam, war schon relativ voll und alle um Tamara rum. Sie war immer das Zentrum, damals schon. Alle drumherum. Die kannten sie natürlich meistens aus Berliner Szene, ne, zum großen Teil. Und ich kam ja nun aus der Magdeburger Szene und war natürlich mit City dort. Klar, die kannte ich alle irgendwie, aber so diesen Umfang an Leuten, wie er da stand und stattfand, war mir jetzt nicht so bekannt. Und irgendwie wollte ich mich da nicht so reindringen, habe mich ein bisschen abseits gesetzt und habe was gelesen. Und dann kam sie an und hat mich irgendwie, sag mal, du hältst dich wohl für was Besseres. Später hat sie mir erzählt, dass ich sie auch interessiert habe. Also man ist so ein bisschen so aufeinander zu, ne? So beidseitiges Interesse. Naja, und dann hat sie aber erstmal, das war natürlich ein feuchtfröhlicher Abend irgendwie, und dann hat sie mich erstmal verkuppelt mit einer englischen Sängerin, bei der ich dann auch nächtigen musste. Kelly Marie hieß die. Und die war auch mit in der Sendung, und die hat natürlich, waren nicht so viele Sängerinnen, denke ich mal, es waren die beiden einzigen, und Kelly und Tamara sprach auch sehr, sehr gut Englisch, und dann haben die beiden da rumgeklönt irgendwie, und dann hat Kelly Marie wiederum Interesse an mir ihr gegenüber bekundet. Und dann hat die so eine ganz witzige Art und Weise irgendwie verkuppelt und hat sich darüber auch amüsiert später und so. Aber in der Woche drauf, auf diese Fernsehsendung hin, haben wir dann uns angerufen. Ja, und dann sind wir, waren wir ein Paar für circa 7 Jahre. So. Mhm.
Ja, was hat dich mehr überzeugt? Tamara als Frau oder die Musik, die sie macht?
Ach, das war beides faszinierend. Habe ich ja schon erwähnt, dass mir schon vorher aufgefallen ist, bevor ich sie getroffen habe. Und die Frau war natürlich grandios.
Absolut.
Ja.
Und du bist dann bei Silly eingestiegen, sagtest du ja auch.
Nein, das wollte ich erst gar nicht. Ne? Also wir wollten erst, als das bei City ging, das im zweiten Jahr, ich war 2 Jahre bei City, und die hatten ja, bin ursprünglich mit meinem alten Freund Gisbert Piatkowski, Pitti, der bei NO55, also bei City mit mir und dann später bei NO55 war, ein wunderbarer Gitarrist. Mit dem bin ich ja zu einer Studioproduktion der englischsprachigen Platte, wie hieß die, Dreamer, genau, geholt worden, um das zu komplettieren. Keyboards hatten sie ja nicht in der Band, insofern haben sie mich geholt. Und Pitti dazu als zweiten Gitarristen. Und in der Produktion wurden wir gefragt, ob wir nicht bleiben wollen, in der Band bleiben wollen. Wir kamen ja von Gruppe Magdeburg. Und für uns war das natürlich sehr attraktiv, nach Berlin zu gehen und so weiter. Das war immer das, was man angestrebt hat, wo man sich zwar nicht vorstellen konnte, wie das gehen soll oder kann. Und das war eben ein Weg, ne? Und die Band City hatte allerdings zu dem Zeitpunkt, als sie das Angebot für diese englischsprachige Platte mit einem amerikanischen Produzenten, Jack Riley, was hieß der, der wohl früher mal die Beach Boys produziert hat und so weiter, hat man dann später recherchiert. Die hatten vorher schon eine Fehde in der Band, die waren eigentlich nicht mehr so richtig zusammen. Und diese Fehde brach im zweiten Jahr wieder aus. Ja? Und das war für mich besonders, aber ich denke für uns beide, unangenehm, weil wir damit nichts zu tun hatten. Das war eine komische Stimmung in der Band, wenn man in die Garderobe gekommen ist, etc. pp. Naja, und in dieser Zeit habe ich dann gekündigt zum Jahresende. Und da war natürlich sofort Tamaras Band, also Silly, Familie Silly damals noch, sofort da, Matthias Schramm, Thomas Fritsching und so weiter, haben uns jeden Abend belagert bei Tamara in der Wohnung. Und haben gesagt, Richie muss einsteigen und so. Und dann wollten wir das nicht. Wir wollten das nicht, weil wir dachten, in einer Band, ach, wer weiß, ob das. Da haben wir unsere Liebe, sagen wir mal, in den Vordergrund gestellt, weil wir Angst hatten, das könnte daran zerbrechen oder könnte Schaden nehmen.
Wer kann da schon 24-7 zusammen sein?
Genau.
Ne?
Was wir dann waren, aber das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und das haben die so hartnäckig betrieben, dass wir dann irgendwann nicht nur einfach so Ja gesagt haben, da haben die Kollegen, also Matthias Thomas, vor allen Dingen, so habe ich es zumindest in Erinnerung, haben gesagt, du musst doch als Bandmitglied zu Tamara, du musst doch als Bandmitglied auch sozusagen wollen, dass die Band vorankommt, qualitativ besser wird und so weiter. Da hat sie ein bisschen rumgeeiert. Und dann haben wir dem zugestimmt und haben uns aber, ich sage das jetzt mal so dahin, 1 Million Varianten zurechtgelegt, wie wir reagieren müssten, wenn mal irgendein Konflikt in der Band oder privat austaucht, dass die Band in jedem Falle keinen Schaden nimmt. Das stand ganz weit oben. Die Band darf keinen Schaden nehmen. Auch wenn wir jetzt, was es ja dann später passierte, sozusagen in einer Beziehung mal schwierige Situationen zu bewältigen haben. Ja, das war das Ding und hat ja, wie man heute sagen kann, auch funktioniert. Wenn es auch nicht leicht war. Ne? Mhm.
Und ihr habt ja dann also innerhalb der Band verabredet, dass das kein Thema für die Öffentlichkeit ist. Wie ist es dann rausgekommen, dass ihr ein Paar seid?
Ach, naja, da haben wir auch von Anfang an gesagt, das werden wir nicht zelebrieren draußen, ja, dass wir ein Pärchen sind. Das ist, wenn wir das Hotel, die Hotelzimmertür zumachen, dann sind wir wieder ein Pärchen, aber was auch nicht ganz leicht ist, wenn man das so betreibt. So.
Ja. Aber gibt ja auch Hotelangestellte, wenn ja, ihr im selben Zimmer ja, eincheckt oder
es
so.
Es war ja, es war auf jeden Fall, war ja auch nicht zu 100% zu verheimlichen. Aber es hat eben auch nicht solche Öffentlichkeit bekommen.
Es gab ja die Medien auch gar nicht so.
Gab die Medien nicht. Heute wäre das anders.
Ja. Heute hättest du keine Chance, glaube ich. Ja. Genau. Ja, mit dir wurde ja dann Silly sehr produktiv. Montclamotte, das Album, erschien 1983, wurde dann sogar Album des Jahres. Und Silly wurde immer erfolgreicher und Tamara schwanger.
Ja.
Du hast in der Tamara Danz-Doku von 2021 gesagt, du warst sehr euphorisch, hast aber Tamara die Entscheidung überlassen, die sich dann ja schließlich gegen die Schwangerschaft entschieden hat. Mhm. Habt ihr später nochmal drüber gesprochen?
Ganz wenig. Als sie schon krank war und absehbar war, was passieren wird, wenngleich man natürlich, ich das vor allen Dingen immer wieder weggeschoben habe und dachte, das wird schon, ja, jede kleine Besserung, es war ja so an einzelnen Tagen oder innerhalb mancher Stunden wirkte es so, ne, was einem dann immer so die Hoffnung gleich wieder aufkeimen lässt in einem. Da haben wir mal so ein Gespräch gehabt. Da kann ich mich dran erinnern. Das hat sie natürlich begonnen irgendwie und hat mir gesagt, Mensch, was auch immer es gewesen wäre, junge Mädchen wussten wir ja nicht, aber das Kind wäre jetzt so und so alt. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt, wie das 96, 95 war es wahrscheinlich, wie alt es da gewesen wäre. Aber das wäre auf jeden Fall, und da hat sie noch gesagt, es ist doch besser, dass es so gekommen ist, ohne Nachwuchs. In diese Situation hinein. Mhm. Das war schon in einer wirklich ziemlich schweren Zeit, muss man sagen. Wir haben ja, Uwe und ich, wir haben sie ja quasi täglich begleitet. Ne? Also haben wir die ganze Organisation gemacht. Sie wollte keine fremden Personen, kein Pflegepersonal, nichts haben. Es kam zweimal in der Woche, kamen Ärztinnen. Und ansonsten haben wir das halt so übernommen. Ab und zu mal Freunde, Angelika Weitz, hat mal was gekocht und so weiter. Aber grundsätzlich wollte sie nicht viele Leute um sich haben. Mhm. Außer wir, die das alles schmeißen mussten, den Laden.
Würdest du im Nachhinein sagen, dass sozusagen diese Situation, wogegen sich Tamara entschieden hat, dass das so einen Knacks in eurer Beziehung gebracht hat?
Das weiß ich nicht, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das war sehr, sehr am Anfang. Dann hätte eigentlich die Trennung hat ja auch nach meiner Bewertung eine andere Ursache gehabt. Sie hat sich einfach anders verliebt, wie es ja nun mal vorkommt im Leben. Ne? Das ist ja keine große Ausnahme. Das ist
eine Naturgewalt.
Naturgewalt, genau so ist es. Und die ist sogar nachvollziehbar, muss ich sagen. Also gerade heute mit Abstand und diesem, kann ich das, ja, wenn ich mir das vorstelle, klar, das war der Hasbecker dort bei den Gitarreros auf der Bühne, hat natürlich seine Wirkung entfaltet, auch in die Richtung. Da muss man natürlich als derjenige, der hinten dran bleibt, ist das dann immer ein bisschen schwer in dem Moment, aber wäre doch, sagen wir mal, nicht besonders ehrlich, wenn man sagt, naja, ich verstehe das gar nicht.
Ja, das war aber also, ich finde das unglaublich großzügig und groß auch von dir. Ich finde, dass du sozusagen die Band dann über allem gestellt hast, das finde ich schon, das finde ich schon fast heroisch, muss ich sagen.
Danke auch. Ja. Ich sehe mich da nicht als Helden. Ich habe es ja vorhin kurz erwähnt, das war quasi eine unserer Abmachungen. Die hätte ich natürlich brechen können. Und man weiß ja zu dem Zeitpunkt, wo man sich so bespricht, ob nicht wie und was passiert und ob man das dann hinkriegt, das ist eine andere Frage. Und das war auch nicht leicht, das muss ich auch sagen. Also circa 3 Jahre war es ziemlich schwer, 3 Jahre lang. Es haben so Sachen geholfen, wie zum Beispiel, dass Jackie parallel, fast zeitgleich, muss man sagen, auch die Trennung, nach 13 Jahren die Trennung von Lise, seiner ersten Frau, Lieselotte Resnicek von Mona Lisa.
Frauenband,
genau. Das war fast zeitgleich und wir haben dann im Zuge dieser Dinge, denen wir da ausgesetzt waren, haben wir uns entschlossen, mit Abstand später habe ich das therapeutische WG genannt. Also zusammenzuziehen, ich nenne es jetzt auch mal so, wie es war, zusammenzuziehen und uns so ein bisschen zu stützen. Das war wirklich eine therapeutische WG in dem Sinne, als dass natürlich, man kann sich viel von der Seele reden, man macht doch Witze, wenn man alleine irgendwie zu Hause hängt und will was verarbeiten, das ist dann nicht so einfach. Da wird man sich wahrscheinlich immer mehr reinbohren in die Traurigkeit und in Wut vielleicht oder weiß der Geier. Und das war mit Jackie anders. Das war für beide sehr, sehr hilfreich, muss ich schon sagen. Mhm. Erzählen wir auch heute so, auch da reden wir ab und zu mal heute noch drüber und haben so unser Schmunzeln auf dem Gesicht.
Mhm. Ja. Ja, ist gut, da in so einer Situation einen guten Freund zu haben. Ne?
Und dann, ja, das stimmt. Und dann ist es so, dass Tamaras Mutter, die damals noch lebte, die wohnte ja dort, wo ich hängen geblieben bin. Ich wohnte ja mit Tamara in Münchenhofe, wo unser Studio heute ist und alles in einer unteren Etage. Das hat alles der Vater von Tamara so mit eigener Hände Arbeit, ein bisschen Hilfe von irgendwelchen Maurern, hat er das alles aus einer alten Scheune mehr oder weniger gezimmert. Und das war fantastisch. Also muss ich wirklich sagen, es lebte sich gut da, ganz ruhig. Wir waren ja sehr, sehr viel unterwegs, damals noch auf Tournee. Und wenn wir nach Hause kamen, konnten wir uns so richtig hängen lassen. Und Tamaras Mutter, nachdem sie Rentnerin wurde, wohnte dann oben, ist nicht mehr in die Stadt gefahren. Vorher war das so Wochenend. Gebäude. Und naja, das blieb dann auch so. Und Tamaras Mutter mit ihrem thüringischen Dialekt, fränkischen Dialekt, was sie immer noch sprach.
Ja, die gesagt, rollen ja auch so das R, ne?
Ja, die rollen das R. Ich kann es leider nicht nachmachen, sonst hätte ich es jetzt gerne gemacht. Würde mir nicht gelingen. Auf jeden Fall, die hat dann gesagt, ach Richie, du kannst da ruhig bleiben und so, ne? Na, und wie gesagt, Jackie war ja auch noch da irgendwie zu der Zeit, dann, also für sogar ein halbes, dreiviertel Jahr, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann haben wir so eingekauft, für sie mit eingekauft und haben so Sachen gemacht, weil es war ja schon auf dem Dorf, wo man nicht alles, da musste man immer ein bisschen hin und her fahren, das hat ihr auch geholfen. Und ja, und die sagte damals, als ich mal an so einem Punkt, relativ kurz nach der Trennung, an so einem Punkt war, die Band verlassen zu wollen, weil ich dachte, das könnte mich retten oder würde mir besser gehen dadurch.
Einfach weggehen, ja.
Ja, weggehen. Dann hat sie gesagt, ach Richie, du wirst doch nicht die zweite große Liebe deines Lebens, also die Band, freiwillig verlassen, nachdem du die erste unfreiwillig verloren hast. Und das waren natürlich Schlüsselworte, muss ich sagen. Die haben mich doch sehr, sehr beeindruckt. Und so. Damit habe ich Zähne zusammengebissen und bin da durchgegangen.
Hm. Ja. Wir waren von Anfang der 80er stehen geblieben. 1984 kam ja dann schon das nächste Album. Das sollte ja Zwischen unbefahrenen Gleisen heißen. Die Texte passten aber den SED-Funktionären gar nicht. War das das erste Mal, dass ihr angeeckt seid?
Nee, das war schon bei Montclamotte so. Das war bei dem Song Montclamotte so. Und zwar jetzt nicht im Allgemeinen bei SED-Funktionären, sondern bei der Jugendredaktion des Fernsehens der DDR, die uns da vorgeladen haben. Und sie saßen da wirklich mit circa 30 Leuten plus uns in irgendeinem Raum in Adlershof und haben irgendwie darüber geredet, dass es mit dem Text gar nicht geht. Und Deutschland als Begrifflichkeit kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen.
Die aber sind so tot seit Deutschlands Himmelfahrt.
Und Deutschland zu nennen als Deutschland, ja, so. Das war ja damals schon, da haben wir alle gezuckt. So, ne? Und das war natürlich von Karma auch sehr, sehr bewusst. Und auch von Tamara wird das auch bewusst, war das auch natürlich eine Provokation, klingt wirklich heute echt ein bisschen albern. Aber es war schon, man wusste, was man macht. Genauso wie wenn man den Begriff Mauer oder so benutzt hat, dann war das immer auch Finger in die Wunde. Ne? So. Und da wollten die mit uns diskutieren drüber und ich weiß gar nicht, zu welchem Zweck, ehrlich gesagt, da kann ich mich entweder nicht mehr dran erinnern oder sie wollten uns nur mal Bescheid geben. Jeweils hat das Ding im Fernsehen nie stattgefunden. Ne? Damit konnte man auch sehen, dass so gleichgeschaltet war das eben gar nicht in der DDR. Also Amiga war ja diesbezüglich am freiesten. Ne? Die waren ein kommerzieller Betrieb, die mussten Geld verdienen, damit sie überhaupt existieren, mussten Devisen da einbringen und. Und da war auch mehr möglich. Rundfunk war schon deutlich strenger, Ministerrat für Propaganda und weiß ich nicht, wie das hieß.
Und alles unter Mielke?
Ja, alles, ja, genau. Und Fernsehen war für uns das Konservativste, also das Schlimmste, Unbeweglichste.
Ja. Wisst ihr noch, wann ihr den ersten Fernsehauftritt überhaupt hattet?
Nee.
Nee?
Nee. Also wahrscheinlich mit Silly oder?
Mit Silly, genau. Also, aber ich meine, Montclamotte gab es ja schon dann auch so ein bisschen so ein Video oder sowas, ne?
Montclamotte gab es, also wenn dann später.
Oder so mit Fotos oder sowas.
Mit Fotos, ne? genau, mit Fotos gab es ja, ja. da was. Ja, ja, das hat Scheuwe gemacht. Der auch das Cover, naja gut, das Cover ist weiß. Warum ist es weiß? Weil es...
Stimmt, nur mit dem Schriftzug.
Nur mit dem Schriftzug. Das sollte eigentlich ein anderes Cover werden, und zwar die Puppe Otto, die ja auch als Song da drauf ist. Ich weiß nicht mehr, ob das Album Puppe Otto heißen sollte. Ich vermute eher nicht, sondern sollte schon Montclamotte. Aber von der grafischen Darstellung her sollte die Puppe Otto umgesetzt werden. Da hat Scheuby, der Grafiker, in irgendeinem Park mit Spray im Hintergrund, weiß ich noch genau, wie er es erzählt hat, hat er einen Punk ausgemacht, so. Den hat er da gesehen, angehalten und hat gesagt, du, kann ich dich fotografieren? Und hat den in bestimmte Posen sich fotografieren lassen. Ja. Also sprich so mit Hände hoch, ja, als würde er so an Strippen, marionettenmäßig, ja, genau. Und das wollte er später dann reinmontieren. Mhm. Hat er auch, da gab es auch einen Entwurf darüber. Und den haben die verboten. Also das war natürlich sehr westlich, aber es hätte auch eine Westband sein können, sage ich mal so, vom Look her.
Wäre ja für uns Fans mal interessant zu sehen. Vielleicht gibt es den ja irgendwo noch.
Vielleicht hat noch jemand von Amiga, den damaligen Amiga-Leuten, jetzt den Entwurf irgendwo rumliegen. Ja.
Ist doch spannend. Ja. Also es wurden ja sogar schon Platten gepresst und die wurden dann eingestampft. Die Texte mussten...
Na, das war bei Liebeswalzern. Also bei
ja, genau.
Ach so, ich habe es über... Ach,
ja, ja, zwischen unbefahrenen Gleisen war ja Liebeswalzer dann, ne?
Wir sind über genau. Montclamotte sind wir ein bisschen abgewichen. Ja. Oder ich bin abgewichen.
Kein Problem.
Ja, stimmt. stimmt, das ist tatsächlich auch eingestampft worden. Sowohl das Cover, das erste Cover, also das erste Foto, und dann ist es sozusagen... umgewandelt worden, dieselbe Szene wie ein mit dem Foto drauf sozusagen, also würde es im Wind da fliegen. Ja, so. Und das eigentliche Foto, das ursprüngliche Cover hat ja Jörg Stempel später dann mit den damals gestrichenen Songs sozusagen als Bonustracks mit drauf, hat er das Cover auch nochmal veröffentlicht. Das ist also, wen das interessiert, der kann das sehen.
Genau, habe ich gesehen auch während der Vorbereitung. Dieses Umschreiben von Texten und das Umtiteln von einem Album, was hat das mit euch gemacht als Band?
Jetzt weiß ich auch wieder, warum ich geschweift bin, weil wir, wie gesagt, bei Montclamotte schon mal die ersten Male angestoßen sind. Ne? So. Und hier war das dann so, dass ja die ganze Platte, so wie sie produziert war, nicht rauskam. Auch nicht mit diesem Titel zwischen unbefahrenen Gleisen, was ja nichts anderes, dieser Titel beschreibt ja, oder dieser Text beschreibt ja nichts anderes als das Niemandsland zwischen zwei Ländern, Deutschland und Deutschland. So, und das war natürlich, als das klar wurde, den Zensoren, das ist ihnen offensichtlich nicht gleich klar gewesen, aber später klar wurde, da haben sie das Ding dann zurückgezogen. Da kam dann noch dieses Cover dazu, was auch dann im Kontext natürlich ganz deutlich war auch. Ne? Mit diesem Fahnenmast im Hintergrund, da wo keine Fahne dran hing und so weiter. Das sind ja alles kleine Details. Und DDR-Bürger waren ja darauf geübt, sozusagen sowas zu entdecken. Ja?
Absolut.
Und als Botschaft zu empfangen.
Das war ja auch das Interessante, das gehörte ja mit dazu, das zu entdecken. Ne?
Ja. Naja, und wir waren ja zu der Zeit, als das, gibt es auch eine kleine Geschichte darum, das Album war fast fertig musikalisch im Studio, es waren so Raff-Mixes, denke ich mal, und da hat uns schon seit längerem, hat uns immer Roman Stolz, der Grafiker von Jim Rakete aus West-Berlin, zu dem wir ja auch zu dem Zeitpunkt schon relativ engen Kontakt hatten, und der auch regelmäßig nach Ost-Berlin kam. Und
Manager von Nena zu der Zeit. Und
Nena und Nina Hagen
genau, vorher. Spliff, ja, Spliff, und, genau. Und berühmter Fotograf.
Ja. Und Jim selbst hatte jetzt nicht so oft Zeit, wäre sicherlich noch öfter gekommen, als er kam. Aber Roman der Grafiker hat einen sehr engen Kontakt gehalten, kam immer viel nach Ost-Berlin. Und dem haben wir ganz stolz das natürlich vorgespielt. Und der wollte das mitnehmen. Natürlich für Jim und für wen das noch so interessiert hat in der Fabrik Rakete damals hieß das, wo sie gearbeitet haben zusammen. Und dann wir mussten ja dann um Mitternacht immer wieder zurück. Und dann hat er das praktisch hier oben im Hemd, hat er sich die Kassette reingesteckt. Mit den, weiß nicht, ob das gesamte Material war oder ein Teil dessen, das ist alles zu lange her, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, diese Kassette wurde ihm zielgerichtet sozusagen, haben die da rausgezogen. und wurde dort an der Grenze weggenommen. Und wir sind dann ganz kurz darauf, vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag, sind wir auf eine Sowjetunion-Tournee für bestimmt 5-6 Wochen. Meistens waren die sehr lang, die Dinger.
Sowjetunion war ja auch groß.
War groß. und jedenfalls, und dann haben wir irgendwie Thomas Fritsching, der so ein bisschen die Organisation damals gemacht hat, Management, der hat natürlich dann immer auch mal telefonieren müssen. War ja alles nicht so einfach, wie es heute ist. Einfach Handy in die Hand und so weiter. Da muss man sich schon bemühen, dann mal nach Berlin ein Telefonat zu organisieren. Das hat er gemacht. Und da haben wir dann auf diesem Wege erfahren, dass sozusagen diese Platte, Kassette weggenommen wurde und gelandet ist im Kulturministerium und natürlich damit auch bei der Stasi und Amiga und großen Hallas hat es gegeben und dann haben sie die Platte aus den Läden, so sie schon ausgeliefert war, die war noch nicht überall ausgeliefert, gab ja nicht so wie heute Release-Tag und dann überall zur gleichen Zeit, sondern das hat gekleckert ein bisschen, das ging ja in der DDR nicht so einfach. Und ein paar waren wir schon ausgeliefert, Kassetten waren auf jeden Fall 800 Stück ausgeliefert, geht die Kunde, weil wir haben das so bemerkt, dass wir haben Fanpost bekommen, dann irgendwann nach Erscheinen des Albums. Und in der Fanpost wurden Titel angesprochen, die es gar nicht drauf gab. Das waren nämlich die verbotenen Titel, also die runterkamen, die nicht mehr drauf waren. Und da sagt, woher, wie können die das wissen, dass zum Beispiel der Song 1000 Augen hieß ja dann später Psycho. Und die haben aber über 1000 Augen gesprochen, ja? Über den Text. Also der ja ganz offen die Stasi-Problematik, das Beobachten mit Kameras und unterm Asphalt, überm Asphalt, also überall, ne? Und in Wohnzimmern hinter der Tapete und jedenfalls. Und das haben die, da über diesen Text haben die gesprochen und da haben die sozusagen ihre Privatrezension da abgegeben. Und da haben wir uns drüber gewundert. Und dann kam von irgendwoher die Kunde, dass 800 Kassetten schon ausgeliefert waren. Die konnten sie nicht mehr zurückholen. Die waren dann auch verkauft.
Die werden ja heute Sammlerwert haben.
Wenn es die noch, mir ist nie eine untergekommen, aber wenn die noch existieren, ja.
Wahnsinn. Wie war das aber dann für euch? Ich meine, wie konntet ihr dann weitermachen? Musstet ihr euch auch irgendwie vor den Funktionären erklären? Oder wurdet ihr da eingeschüchtert? Oder wurde da nicht weiter drüber geredet?
Da fehlt mir so ein bisschen die Erinnerung, muss ich zugeben. Aber naja, erklären musste man sich sowieso immer irgendwas. Es war immer irgendwas zu erklären. Aber natürlich werden wir da irgendwann mal, schätze ich mal, auch im Kulturministerium am Molkenmarkt gesessen haben und werden uns da eine Standpauke abgeholt haben oder bei Amiga. Es musste ja besprochen werden, wie das Album doch oder das nächste Album, ob es das ist oder ein anderes. Das war da noch nicht klar. Es stellte sich dann raus, dass es explizit um 3 Songs ging. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, okay, dann, wenn uns das gelingt, dass wir dieses musikalische Material mit 3 qualitativ ebenbürtigen Songs, die die Herrschaften nicht stören, sozusagen zu bestücken, dann bringen wir es raus und ansonsten müssen wir darüber nachdenken, ein ganz neues Album zu machen. Mhm. Und das war dann so. Dann hat Werner sich hingesetzt, hat Texte geschrieben und da kam dann, ich glaube, der große Träumer, ich kann das manchmal gar nicht mehr auseinanderhalten, welches das Original war und welches das spätere. Tausend Augen wurde zu Psycho. Übrigens immer noch relativ deutlich die Botschaft drin.
Absolut.
Ja, ist immer noch deutlich. Er hat das ein bisschen sozusagen verbrämt, indem er Alfred Hitchcock hinten drin so kommen lässt. Aber eigentlich hat es jeder verstanden. Das war eben die Qualität von DDR-Publikum, muss man wirklich sagen. Das ist leider, leider bis auf eine verschwindende Wenigkeit heute nicht mehr so vorhanden. Ja.
Ja. Das ist richtig.
Und man könnte es gut gebrauchen.
Ja, absolut, absolut. Und bitte nicht so eindeutig, ja, weil das ist ja auch manchmal dann nicht interessant.
Das bemühen wir uns sowieso, dass wir sozusagen das, was wir nun was uns ausmacht, was sich so entwickelt hat, durch eine Beschneidung hat sich ja eine eigene künstlerische Qualität entwickelt. Ne? Eine poetische, sagen wir mal so, eine besondere Poesie. Und dass wir das irgendwie fortführen, egal ob notwendig oder nicht.
Also, ja, das ist eure DNA.
Das ist unsere DNA, genau. Mhm. Und unter dem bewerten wir eigentlich, und ob uns das immer gelingt, ist eine ganz andere Frage, aber das ist der Anspruch.
Mhm. Ja. Und ja, die Stasi hatte euch ja dann sowieso auf dem Radar. War das in eurem persönlichen, privaten Leben? Habt ihr da irgendwas gemerkt?
Ja, ja. Also auch, wenn man ein Telefon abgenommen hat und es hat da irgendwie drin geknackt, dann hat Tamara mal gesagt, ich und, hört er mit fünf, alles gut? Und so hat die immer angesprochen sozusagen, die da wahrscheinlich mitgehört haben, ja, das ein und andere Mal. Ja, privat. Dann hat sie auch irgendwo, hat sie mal irgendwelche Wanzen gefunden. Aber da will ich auch nicht mehr so gehört.
Hat, am Gendarmenmarkt oder in der Seele?
Das weiß ich, das weiß ich, das genau, weiß ich, das weiß ich nicht mehr. Das kann da und da gewesen sein, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall auch ganz im Telefon, das weiß ich nochmal. In Münchenhofe im Telefon.
Ist das nicht gruselig?
Das ist irgendwie gruselig, aber sie hat das Ding einfach in, da war so ein, eine Vase mit Wasser, da hat sie das Ding einfach reingeschmissen.
Ja. Ja, so eine Stärke kommt natürlich auch, wenn man so als Band wahrscheinlich zusammenhält. Ne?
Das ist eine gute Anmerkung. Das hat überhaupt etliches bewirkt, ne? Weil als Band, also Einzelkünstler ist man doch anders ausgeliefert. Und als Band sozusagen ist man doch eine Kraft. Ne? Man stützt sich gegenseitig. Und dazu kam dann noch mit zunehmender Popularität sozusagen die Stütze vom Publikum. Je größer man, je populärer man ist, desto weniger leicht ist es sozusagen, einen aus dem Verkehr zu ziehen. Mhm. Ja. Wobei es natürlich auch hätte Grenzen gegeben, wenn es weitergegangen wäre, hätten sie es vielleicht doch gemacht. Aber wir haben uns immer sehr sicher gefühlt, vielleicht sogar zu sicher, kann sein, aber ich weiß es nicht.
Dirk Zöllner hat hier erzählt, dass bei ihm oder bei seinen Bands im Umfeld Stasi tatsächlich auch platziert wurde, zum Beispiel Rodis oder sowas. Ist euch da was bekannt?
Nee, wir haben, Tamara hat mal hat ihre Akten bestellt, also wie ist das bestellt?
Ja,
also,
angefordert.
Angefordert, ja. Danke, ja.
Und das hat sie noch selber getan.
Hat sie noch selber getan und dann hat sie nach einer, das war ja damals ein unglaublicher Run auf die Akten und da hat es natürlich gedauert, auch noch, ehe man da was bekommen hat. Und dann bekam sie die Auskunft, dass man festgestellt hat, dass relativ viel nicht mehr auffindbar ist oder zerstört ist. Aber irgendwann bekam sie dann doch irgendwelche, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Ordner, keine Ahnung, so ein paar waren da.
6 Ordner, ist ja schon ordentlich.
Naja, ne? Aber die waren jetzt nicht rammelvoll irgendwie. Das war, also vielleicht waren es auch weniger, als ist meine Erinnerung. Wie gesagt, das sind immer so Sachen, die registriert man auch nicht so und nimmt die für die nächsten 30 Jahre mit. Und, aber da müsste ich Uwe mal fragen, der müsste die eigentlich noch zu Hause haben. Und auf jeden Fall war es deutlich weniger, als wir erwartet haben. Ja? Auch die waren noch nicht so prall gefüllt oder sowas. Da war dann was drin und dann wurde mal eine ein Weihnachtstreffen, wir haben ja Weihnachten immer in Münchenhofe stattfinden lassen, da war dann meistens Helga Hahnemann und so, weil die um die Ecke wohnte und dann hat man sich da getroffen mit ein paar Freunden und sowas war da beschrieben drin und auch ganz merkwürdig, was die als Problem dargestellt hat, lächerlich eigentlich so ein bisschen auch, was da so drin stand. Die Frage ist halt, ob das wirklich der Kern dessen war, was da existiert hat, mit Sicherheit nicht. Und da aus diesen Dingern konnten wir nicht entnehmen, also von der Band war es ganz sicher keiner. Also es war kein Musiker, meine ich damit. Aber Techniker, es war schwer zu entnehmen, also so richtig deutlich.
Aber nichts Schockierendes?
Nee, nichts Schockierendes.
Ja. Nee. Hast du deine eigene auch an der
Nee, wir haben das damals, weil das so lange gedauert hat, haben wir das nie gemacht. Uwe nicht, ich nicht, Jackie auch nicht. Und später hat es uns irgendwie nicht mehr interessiert. Könnte man heute vielleicht nochmal machen, vielleicht geht es ja heute schnell.
Also ich habe das vor 4, 5 Jahren mal gemacht oder so. Das hat
ist ja wie heute.
Ja, das hat dann irgendwie 2 Jahre gedauert, weil ich ja damals im Hotel Merkur gearbeitet habe oder die Ausbildung gemacht hatte in Leipzig und mir auch so ein paar Sachen widerfahren waren. Und das hatte mich dann doch interessiert, ob es irgendwas gibt, aber es gibt nichts. Aber man weiß ja auch, es ist ja noch nicht alles ausgewertet. Und einerseits und andererseits ja, wurde ja auch viel vernichtet.
Ja.
Also man, das weiß man nicht.
Ja, das ist so eine Frage. Will man das heute noch aufwärmen, das Ganze? Also wie, das ist schon eine...
Vielleicht also, fragen deine Kinder mal danach.
Ja, ja, kann sein, ja. Aber dass man sozusagen vielleicht wirklich, wie soll ich sagen... Also mich persönlich, mir persönlich geht es so, mir ist nichts widerfahren. Ne? Und das ist wahrscheinlich das, was auch den Druck ein bisschen wegnimmt. Wenn uns jetzt irgendwie, wir haben auch, als wir Tamaras Sachen gelesen haben, haben wir auch gesagt, wir waren ja permanent zusammen. Wirklich 24 Stunden, wie du vorhin, 24/7. So, ja. Ne? Ich sage, alles, was da drin steht, betrifft mich ja auch. Ich war ja auch immer dabei. Mhm. Also was soll bei mir jetzt anders stehen? Das ist, ja, hat so ein bisschen so die Neugierde weggenommen. Ne? Und wie gesagt, wenn uns jetzt Übles widerfahren wäre, wäre es vielleicht nochmal eine andere Nummer. Aber es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Glimpflich. Und vielleicht hat man wirklich, haben wir Glück gehabt. Also ich meine, es gab ja auch viele Wechsel, so Roadies und Technikerwechsel. Vielleicht war da mal einer dabei. Aber wenn, dann ist es auch unbedeutend, glaube ich. Mhm. Auch die Sachen, die da drin erzählt waren, von wem auch immer. Da ich dachte, das hat die interessiert.
Manchmal ist es so lächerlich.
Ja, ne? Lächerlich, ja, mhm, ja.
Ihr habt ja, das war nämlich, das konnte ich nicht genau nachvollziehen, habt ihr vor der Umstrukturierung der Band 1986 davor oder danach als Band den Ausreiseantrag gestellt?
Nee, wir haben ja als Band nie den Ausreiseantrag gestellt. Wir haben das nur in Erwägung gezogen, ja, dass, okay, wenn...
Dann steht das irgendwie falsch
im Medien. Irgendwo, ja. Oft ist es so, dass so Sachen sich, die werden mal so mit halbem Ohr gehört und dann falsch wiedergegeben. Das Thema Ausreiseantrag gab es schon in unseren Gedanken, aber erstens hat es überhaupt keiner angestrebt. Also wir wollten definitiv eigentlich nicht weg. Aber wir wollten uns auch nicht beschneiden lassen in Richtung Angebote aus dem Westen oder aus dem kapitalistischen Ausland mit Konzerten. Das hat nicht nur, dass einen das künstlerisch erweitert hat und hätte, wenn wir noch ein bisschen früher hätten fahren können, hätten wir es auch schon früher haben können, hat doch eine ganze Weile gedauert. Jim Rakete hat das Interesse auf der Westseite sozusagen erhalten. Das versiegt ja sonst schnell. Ne? Wenn es ein paar Mal nicht klappt, dann lassen die Finger davon. Und wir haben halt hier auf der Ostseite gekämpft. Und da war Tamara natürlich ganz, ganz, als Person ganz wichtig, weil die ist immer in die Büros gerannt und so und hat sich da Büro grenzt. Und da kommt der Ausreiseantrag, der Angedrohte, ins Spiel. Da war dann irgendwann der Kanal voll, so mit diesen immer wieder Vertröstungen seitens des Kulturministeriums. Das war manchmal so, eine Zeit lang sind wir jeden Montag da gewesen und immer haben sie gesagt, naja, der war noch nicht da. Der war immer der von der Stasi, der irgendwelche Botschaften, ob es schon durch ist oder nicht durch ist, diese Beantragung der Pässe und so. Und dann sind wir nächsten Montag wieder. Und ja, irgendwann ist der Kanal voll. Ne? So, und dann hat sie einen Ausreiseantrag geschrieben und hat den direkt ins Büro Krenz gebracht, ins Vorzimmer, zur Sekretärin. Das Ding auf den Tisch geknallt, wie so ihre Art war. Ich kannte sie ja auch zu der Zeit.
Man jeder. Kann sich's ja alles bildlich, ja, vorstellen.
Ja. Hat dann wahrscheinlich noch ein paar schnoddrige Sprüche dazu abgelassen und ist wieder abgehauen. Und dann hat sich innerhalb von, ich glaube, also in meiner Erinnerung, 1-2 Tagen hat sich was getan, eine Rückmeldung. Und dann haben sie uns geschickt als so Testreise nach Finnland zum Pressefest der Kommunistischen Partei dort. Die war zu der Zeit sehr stark. Und das war ein großes Festival, wo auch Rockbands gespielt haben, alles. Ne? War fantastisch, muss ich sagen. Biermann übrigens auch, das war das Geile.
Ihr habt ihn dort wieder getroffen.
Natürlich, wir haben uns auch vorbereitet zusammen in einem, ja, so einen Raum. Das war für ihn natürlich auch interessant.
Na klar.
Ja. Und das ist solche Sachen, so sind die abgelaufen. Und dann sind wir wieder zurückgekommen und dann danach ging es dann so langsam los, dass wir auch erste kommerzielle Angebote wahrnehmen durften. Das heißt, wir hatten dann Pässe, sind nach Westdeutschland natürlich gefahren, aber wir sind auch nach Frankreich gefahren und so verschiedene
Schweiz, Österreich, habe ich gelesen.
Ja, 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 ja.
Also da habt ihr dann doch irgendwann den Sinneswandel erreicht.
Ja, ja. Naja, erzwungen. Auch erzwungen. Ertrotzt hat Tamara das immer genannt. Wir haben uns ertrotzt. Also wäre das nicht passiert, also hätte sie nicht, im Grunde genommen war es eine Erpressung mit der Androhung eines Ausreiseantrags, aber nicht gewünscht. Also auch im Inneren war sie überhaupt nicht dazu bereit, das zu machen. Wir haben gesagt, wenn es so kommt, wenn sie sich überhaupt nicht bewegen, wenn sie uns weiter verarschen, dann gehen wir alle raus. Wer die ganze Band hat einen Ausreiseantrag gestellt.
Da hängt ja eine Menge dran.
Da hängt eine Menge dran, ja. Aber keiner, wir hatten alle gute familiäre Anbindungen, also und Freundeskreise, ja, und so weiter und so fort. Das hätte keiner gerne verlassen. Ne? Und dann hat Tamara immer später dann im Westen, wenn wir Interviews gegeben haben, einen sehr richtigen Satz kreiert, der da hieß, auf die Frage hin, warum bleibt ihr nicht im Westen und so. Ne? Kam ja öfter, hat sie gesagt, kritische Nähe ist uns wichtiger als kritische Distanz. Und das ist natürlich auch so. Ich meine, jeder, der draußen war, war eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes draußen. Der musste dann auch nicht mehr mitreden, auch wenn sie ab und zu sich zu DDR-Verhältnissen geäußert haben. Da konntest du nicht mehr, konntest dich äußern, wie du wolltest, das hat nichts mehr gebracht.
Und die wenigsten haben ja wirklich so Fuß gefasst.
Ja, ja, ja. Das stimmt. Bloß ich glaube, mit diesem Gedanken ist keiner rübergegangen. Jeder hat gedacht, ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Das ist aber nicht mal bei Manfred Krug in diesem Sinne so reibungslos gelungen. Ne?
Wie war es dann, im Westen zu spielen für euch?
Na, wir haben ja erst ganz spannend, weil wir haben ganz klein angefangen. Also in Westdeutschland kann ich mich erinnern, eines der ersten, wenn nicht überhaupt das allererste Konzert war im Singkasten in Frankfurt am Main. Singkasten ist ein Laden, na, wenn da 100 reinpassen, dann ist es viel. Die Bühne entsprechend klein und wir kamen aber gerade von einem großen Open Air in Dresden, in der Junggarde, wo du auch, vorhin, hast es vorhin erwähnt, im Zusammenhang mit Flüstern und Schreien, da haben wir gespielt, also ausverkauft, 5.500 oder sowas. Und dann steigst du ins Auto, fährst nach Frankfurt am Main und versuchst auf dieser Bühne, wir waren es ja gar nicht mehr gewöhnt, auf so kleinen Bühnen aufzubauen, überhaupt, nur große Geste, große Anlage, alles, du musst dich so reduzieren. Das ist so verunsichernd, muss ich sagen. Das war jetzt nicht so, dass wir so, oh, naja, machen wir hier so ein kleines Ding oder sowas. Nee, im Gegenteil.
Schüttelt man nicht aus dem Ärmel?
Naja, wir haben es gemacht und wir haben es wahrscheinlich auch nicht schlecht gemacht, aber es war so ungewohnt, war in gewisser Weise verunsichernd. Und darin haben wir uns hier dann auch wieder geübt in der Nachfolgezeit. Und das war das Spannende, gerade in der ersten Zeit im Osten doch diese großen Sachen zu machen, diese festivalartigen Sachen, und im Westen ganz klein. Diese Nähe, Nase an Nase mit Publikum.
Wird man auch wieder demütig, ne?
Wird man demütig sowieso, wobei ich glaube nicht, dass wir so mega abgehoben waren. Aber das ist, also dieses Wechselspiel war sehr spannungsreich und auch lehrreich, ne, durchaus. Mhm. Bis heute.
1989 ist ja dann das letzte Album Februar zu DDR-Zeiten erschien. Mhm. Was sind so die stärksten Erinnerungen an dieses Jahr, bevor die Mauer gefallen ist? Für dich persönlich?
Na, das die stärksten Erinnerungen, es ist ja, das Album ist ja im Februar rausgekommen.
Wir und haben alle hingefiebert.
Und die, ja, und die Texte, wenn man sie sich normal in Erinnerung ruft, sind ja schon geprägt ein bisschen von dieser Zeit. Ich meine, wenn man den Rückblick wagt, dann ist es immer alles klar. Aber in dem Jahr war gar nichts klar. Aber die Stimmung war da. Also wenn man sich erinnert an dieses Jahr, es flimmerte die Luft und es war irgendwie, war da was. Keiner hätte sagen können, was, und schon gar nicht, dass das passiert, was passiert ist. Aber es war irgendwie, alles war so ein bisschen merkwürdig. Und wir hatten dieses Album ja zur Hälfte in West-Berlin produziert. Das heißt, zur Hälfte, es beschreibt eigentlich nur die Vertragssituation. Das war der erste Co-Produktionsvertrag zwischen Amiga und Ariola, BMG. Und das gab es schon auf der Ebene der Klassik, gab es sowas vorher, aber noch nie auf der Ebene der populären Kunst. Und da waren wir die Ersten halt mit diesem Vertrag, und der hat nach sich oder hat beinhaltet, dass eine Hälfte der Produktion im Amiga-Studio in der Brunnenstraße in Ost-Berlin stattfinden soll und die andere Hälfte im Preußenton-Studio in West-Berlin. Das war ein Studio unserer Wahl, weil der damalige Produzent Uwe Hoffmann gearbeitet hat. Das war sein Studio und mit dem wollten wir das Album machen, ne? Rein producertechnisch. Und das war dann so, dass wir im Amiga-Studio hatten wir 3 Wochen, das war auch sehr ungewöhnlich und ein großes Privileg, 3 Wochen am Stück das Studio, das gab es sonst nicht. Sonst hatte man 4 Stunden, dann wurde das Mischpult runtergezogen, die Regler alle, dann kam der nächste Künstler, alles wieder neu eingerichtet, nächsten Tag wieder alles so eingerichtet, per Fotos sozusagen, die wir vorher gemacht haben, Polaroid-Fotos. Also war schon ein großes Privileg, dieses Studio am Stück zu haben. Also was wir heute als komplette Normalität empfinden, aber damals war das eben nicht normal. Das war halt ein Schichtbetrieb, wenn man so will, ne? Und und dann haben wir dort die Songs natürlich alle schon mal recorded, nochmal auf die Arrangements hin gecheckt und haben gesagt, okay, wir können den einen oder anderen Track dann im Westen sozusagen in die Produktion einbeziehen. Unserer Erinnerung nach, ich habe gerade mit Uwe jetzt neulich mal wieder das Gespräch darüber gehabt, haben wir eigentlich so gut wie gar nichts benutzt von den Dingen, die da, außer die nochmal modifizierten Arrangements und Strukturen der Songs. Die sind nochmal auf den Punkt gebracht worden. Und dann haben wir alles in West-Berlin sozusagen neu aufgenommen, komplett. Und das hat auch länger gedauert, rein zeitlich. Der zeitliche Anteil war im Westen deutlich länger als der in Ost-Berlin. Es war eine Co-Produktion. Also das war schon mal, das ist, hat 88 stattgefunden. Dann kam 89 im Februar diese Platte raus mit den Texten, die normalerweise, ich vermute, selbst bei den loyalen Zensoren der Amiga so im Osten nicht durchgekommen wären. Die Situation war die, dass ganz kurz bevor Beginn der Produktion oder ja, eigentlich kurz vorher oder nach, ganz kurz nach der begonnenen Produktion war der Streit zwischen uns, sage ich jetzt mal, / Tamara und Karma über bestimmte Texte und Textteile so stark, dass es zum Bruch geführt hat. Da blieben nur noch 2 Karma-Texte auf dem Album, der Rest war weg. Nun standen wir da, spielten die Basic-Tracks ein und hatten keinen Text mehr dafür. Das war schon ein Dings. Und da hat René Büttner von Amiga, der hat uns einen Tipp gegeben, vielleicht mal mit Gundermann, der hatte damals gerade ein Album hoch draußen, war so ein Liedermacher, also als solcher bekannt.
Der singende Baggerfahrer.
Ich hatte von dem vorher noch nie was gehört irgendwie. Und dann hat er uns zusammengebracht. Und das hat dazu geführt, dass der Baggerfahrer hat sich, das unbezahlten Urlaub genommen auf dem Bagger, ist nach Berlin gekommen, hat in 14 Tagen mit Tamara zusammen sozusagen Nächte durch den Rest der Texte gestemmt. Und das war natürlich geil. Und wir haben die immer neue Texte mit drüber genommen zur Produktion, zum Teil eingesungen schon. Und dann haben die halt weitergemacht. Und die waren natürlich nicht mehr zensiert. Die sind aus der Situation heraus. Und dann weiß ich noch, irgendwann kam René Büttner, Chefredakteur, kam dann rüber und wollte mal hören, was habt ihr denn gemacht? Und sagte dann irgendwann, hier, das mit der Zeile, das geht nicht. Das könnt ihr so nicht machen. Und da drehte sich Tamara so um. Wie, was heißt hier, das geht nicht? Na klar geht, das ist fertig. So, einfach so. Also da, und dann ist ihm wahrscheinlich an der Stelle und uns auch erst, das war kein Plan, kein das haben Leute später erzählt, haben gesagt, da habt ihr euch ja echt was ausgedacht. Wir haben es gar nicht ausgedacht. Das war die Situation, die dazu geführt hat, dass im Westen das auf jeden Fall rausgekommen wäre. War ja ein Co-Produktionsvertrag und die hätten wahrscheinlich noch eine richtige Schlagzeile draus gemacht. Und somit war der Osten im Zugzwang. Die konnten da gar nicht mehr eingreifen. Also sie konnten nicht mal eingreifen in dem Sinne, als dass sie die Platte im Osten nicht veröffentlicht hätten. Na, also das waren ihnen da völlig die Hände gebunden. Und solche Situationen waren vorhanden. Aber die Ereignisse überschlugen sich ja auch so ein bisschen
in 89. Also auch André Herzberg hat hier erzählt, dass also die Zensur kam ja dann irgendwie auch irgendwann gar nicht mehr hinterher. Dann gab es ja eben diese anderen Bands, die dann auch noch betreuen
waren. Na, die haben ja sowieso gemacht, was sie wollen.
Ja, eben.
Zu der Zeit gab es zwar eine Sendung, die das im Besonderen betreut hat. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Redakteur, aber die lief immer abends, die Sendung, und von irgendwelchen Tapes, die sie selbst aufgenommen haben. Aber die haben natürlich nicht die ganz große Öffentlichkeit gehabt zu dem Zeitpunkt.
Das war alles im Radio, ne? Also Kai-Uwe Kohlschmidt hat mir erzählt, Born in GDR wurde im Radio nur als Live-Version gespielt, weil da war dann auch irgendwie wieder ein Trick, weil das war keine Radioproduktion und so weiter.
Ja, richtig. Das waren keine richtigen Studio, also keine offiziellen Studioproduktionen, sondern das haben die zu Hause selbst aufgenommen mit einem Kassettenrekorder und so und dann
oder
Live-Mitschnitt.
Genau.
Und bei uns war es halt ein bisschen anders, immer ein bisschen höher angebunden zu dem.
Ihr wart Zeitpunkt, ja etabliert. Ja. Also.
Und wie gesagt, und so war die Zeit damals. Und dann haben wir gespielt damit live und dann gab es die Resolution. Das ist auch ein wichtiger zu nennender Punkt in dem Jahr.
Absolut, da habe ich gleich eine Frage. Mhm. Warst du denn vorher, bevor es also diese Resolution, das ging ja dann durch die Kirchen, ne, durch die Montagsdemos und so weiter, das war ja sozusagen dieser Schneeball, der dann in Bewegung kam, war dir denn vorher schon irgendwie mit der Kirche oder sowas involviert oder kam, wie ist es eigentlich dann entstanden?
Nee, also ich muss sagen, mit der Kirche an sich hatten wir so als notwendigen Auftrittsort für irgendwelche Texte, die wir gerne hätten in die Öffentlichkeit gebracht, hatten wir nichts zu tun. Brauchten wir nicht, hat sich nie ergeben. Hätten wir uns vielleicht auch nicht versperrt, aber es hat sich nie ergeben. Ja, so. Und im Kontext mit dieser Resolution hat sich dann ein Auftritt, an den ich mich erinnere, ergeben. Wo wir nicht alleine waren, wo Angelika Weitz mit dabei war, André Herzberg, also die ganze
Ja, ich sehe das Bild mit Tamara und Angelika Weitz am Mikro. Ne?
Richtig, genau. Und also das wichtig, ich erinnere mich vor allen Dingen an die erste Sitzung, die wir da hatten zu dem Thema, wo dann, das war ganz konspirativ, das waren so vielleicht 45, 50 Leute, auch das waren ja auch die ersten Unterzeichner. Und da waren ein paar Liedermacher dabei, Jürgen Ecke und was weiß ich, wie hieß er denn? Auch Frank Schöbel zu nennen als Schlagersänger, war, glaube ich, der einzige seiner Zunft irgendwie. Ansonsten natürlich Rockbands, ne, so. Und auch eine bestimmte Art von Rockbands, sage ich mal. City, Silly, ja, Panko, Pudis haben dann unterschrieben als 2000-Star oder sowas ähnliches.
Wo keine Gefahr mehr bestand.
Genau. Und und einer von den Liedermachern ist dann nach Hause gefahren, der hatte irgendwie auch von der Westtournee, hatte der irgendwie einen Kopierer oder einen Drucker hatte er mitgebracht. Und den hat er, um das zu vervielfältigen, ne? Und so, solche Dinge, die sind alle so konspirativ geschehen zu dem Zeitpunkt. Und das war spannend und das war auch irgendwie aufregend. Was wird da draus, was passiert und so weiter und so fort. Dann sind wir in derselben, ich glaube sogar danach, erst waren die letzten DDR-Kulturtage in Moskau. Da sind wir wiederum auf Pink Floyd getroffen. Da haben wir eine Woche zusammen mit Pink Floyd im Hotel gewohnt und jede Nacht gefeiert zusammen nach den Auftritten. Die haben in der Olympiahalle gespielt und wir im Gorky Park, beide eine Woche lang. Und wow. Das waren so besondere Begegnungen. Auch das, auch wenn das jetzt überhaupt keine politische, hat natürlich eine politische Ebene, aber vordergründig politische Ebene hat, war natürlich etwas, was dieses ganze Jahr so gekennzeichnet hat an Besonderheiten. Solche Begegnungen wären vorher in Moskau undenkbar gewesen. Ja.
Im Übrigen, ich habe jetzt leider nicht das Datum parat, müsste ich nochmal alte Kalender durchschmökern. Ich war auch live dabei als Tamara, also als ihr als Band, in Leipzig in der Parkbühne gespielt habt im Herbst.
Mit der Resolution.
Ja. Und ich stand genau vor Tamara und ich habe, man hat das Ganze, also sie hat wirklich gezittert und es war totenstill. Und ich weiß auch noch, wie gruselig die Atmosphäre war, weil außerhalb, also rundum, also das ist ja so wie so ein Amphitheater, so ein kleines, ne, die Parkbühne in Leipzig. Und da waren rund um diese Location liefen diese Männer mit diesen hellgrauen Trenchcoats rum. Ja. Und ich fand ja immer als Jugendliche schon diese Begegnung und dass man diese Leute erkannt hat, hat einen ja schon den kalten Schauer über den Rücken gejagt. Also es war ja wirklich angsteinflößend.
Das sind wie die grauen Männer in Momo.
Absolut. Ja. Und ich weiß noch, wir waren ja da Backstage mit dabei, Carsten und ich, dass ja ganz lange vor dem Konzert bei euch diskutiert wurde, machen wir das oder machen wir das nicht? Ja. Und dass Tamara dann letzten Endes gesagt hat, wir ziehen das durch.
Wir sind ja schon empfangen worden, die Parkbühne kannten wir ja auch davor schon. Und wir sind rangefahren und mit einmal war, noch bevor wir in den Backstage-Bereich einfahren konnten, war eine Schranke unten. Davor standen Uniformierte und die grauen Männer. Und dann sind wir irgendwie, weiß gar nicht, entweder kontrolliert man, wie auch immer, die mussten dann auf die Schranke aufmachen, auf jeden Fall. Das hat einen schon mal verwundert, da hat man schon gemerkt, oh, hier ist irgendwas anders heute. Drin ist Tamara sofort sozusagen geschnappt worden in ein Extrazimmer, was normalerweise eine Garderobe war, die haben die besetzt. Und haben sie auf sie eingeredet und haben ihr sozusagen abverlangt, dass sie diese Resolution nicht vorliest. Und ich kann mich erinnern, dass sie dem nicht zugestimmt hat. Ich weiß nicht mehr, ob sie dem vielleicht sie in den Glauben gelassen hat, sie macht das nicht und hat es dann doch gemacht, das weiß ich nicht mehr. Aber ich vermute mal, dass sie dem nicht zugestimmt hat, dass sie einfach gesagt hat, ihr könnt mich mal. Ja. Sie war ja nicht fein mit diesen Leuten. Und das hat diese ganze Situation vor dem Konzert natürlich extrem beeinflusst. Und das Zittern kam mit Sicherheit durch das davor, nicht durch die Angst, das vorzulesen. Mhm. Ja.
Naja, ich sehe noch sozusagen sie mit diesem Blatt in der Hand und das hat dann ordentlich vibriert. Ja. Aber bei wem würde das nicht so sein in so einer Situation? Also das war ja ein Point of No Return.
Richtig. Und etliche Sachen sind ja damals in der Zeit, also etliche Konzerte sind ja abgesagt worden, wahrscheinlich nach Leipzig, denke ich mal, als Reaktion darauf. Immer mit fadenscheinigen Begründungen, wir haben Rohrbruch und wir können und das deswegen oder deswegen die Veranstaltung nicht stattfinden lassen. Also da gab es, das war eben so die typische Ding DDR. Oder sie haben dir den halben Saal, gleich die erste Hälfte des Saales sozusagen vollgesetzt mit irgendwelchen Stasi-Leuten, die nicht geklatscht haben und so weiter. Das gab es ja alles. Aber dafür gab es ja auch schon Beispiele bei Manfred Krug in den 70ern, glaube ich. Dann haben sie es ähnlich gemacht.
Zum Glück war er dann nur noch ein oder zwei Monate.
Ja, das wusste natürlich
keiner.
Bis zum
Mauerfall, das ist schon irre, ne? Also ja. Man war wirklich hautnah dabei. Wie ist es euch, wie ist es dir nach dem Mauerfall ergangen? Was würdest du sagen, war so die schwierigste Zeit nach der politischen Wende?
Naja, die schwierigste Zeit war natürlich überhaupt, wie soll man hier jetzt weitermachen? Weil eigentlich wäre dran gewesen für uns, wie gesagt, 88 war die Produktion für das Album Februar. Die kam zu Beginn des Jahres 89 raus. Also 90 war natürlich vorgesehen, sich wieder ranzusetzen, ein neues Album zu konzipieren und zu schreiben und so weiter. Das wäre dann wahrscheinlich 91 rausgekommen. Ein paar Textideen gab es schon, musikalische Ideen sowieso immer. Davon sind wahrscheinlich sogar später dann auf dem Paradies- oder auf dem Hurensöhne-Album etliche erschienen, denke ich mal. Aber um die Musik ging es ja auch nicht. Die Musik, die passiert immer, ne? Aber um die Texte. Da waren eben viele Ideen, die wir hatten, gar keine Gültigkeit so mehr. Ne? Und überhaupt, man fühlte sich so, man hat nur in Watte gegriffen. Man wusste gar nicht, was man jetzt so machen soll. Man war überhaupt nicht angekommen, logischerweise, in dieser Zeit. Das hat doch wirklich gedauert. Also in unserem Falle bis zum Album Hurensöhne, das kam ja 93 raus. Also ich sag mal locker 2 Jahre, bis wir dann einigermaßen safe, für uns safe waren. So ein wildes, anarchistisches, im künstlerischen Sinne anarchistisches Album wie Hurensöhne rauszubringen. Ne?
Ja, und das war ja eines, was dann tatsächlich noch von der Ostband auch erfolgreich war.
Ja, naja, gemessen an Grönemeyer sicherlich nicht, aber für eine Ostband zu der Zeit vor allen Dingen, ne, wo die Leute immer noch lieber zu Tina Turner gerannt sind als zu uns, da war das schon doch, sagen wir mal, hat einen anzuerkennenden Erfolg gehabt. Mhm. Ja.
Also ich habe auch in der Vorbereitung, ich liebe es ja, also wenn ich sehe, was Tamara damals für Interviews gegeben hat und wie reflektiert sie schon auf diese neue Zeit war, also das ist heute noch inspirierend. Also ich habe einen Satz mal raus für die Hörer hier rausgenommen. Da hat sie gesagt, in Bezug auf die Bedürfnisse des Ostens, gefressen wird, was auf den Tisch kommt. Und dann wird er eben zwangsernährt, der Ossi.
Ja, ja.
Das war Anfang der 90er und ich würde den Satz eigentlich heute noch unterschreiben.
Ja, das war ihre Sprache, das waren ihre Gedanken. Das könnte man fortsetzen. In gewisser Weise hat das in dem Titel Traumpaar, der ja auch in letzter, wirklich allerletzter Sekunde, als das Album eigentlich schon abgeschlossen war fast, hat einen Text, der diesen Gestus auch besitzt. In Form von Traumpaar auf das Hurensöhne-Album geschafft.
Ich muss ja wirklich gestehen, dass ich diese Texte von Tamara, von der Hurensöhne-Platte, dass ich die, ehrlich gesagt, erst viele Jahre später richtig im Ganzen begriffen habe.
Ja, kann sein.
Also erst eigentlich, als man selber angefangen hat, manche Sachen, die so passiert sind, zu hinterfragen. Und dann hat man die Platte rausgeholt und hat man gedacht, mein Gott, ja, das war doch, das hat sie doch damals schon gemeint. Ja, ne? Also von daher unglaublich visionär und auch immer irgendwie ein bisschen ihrer Zeit auch wart ihr voraus.
Naja, das war vor allen Dingen, das Hurensöhne-Album war ja, es gab ja bei ihr wirklich eine Initialie zu dem Zeitpunkt, als sie sich von Karma getrennt hat als Texter. Und dann hat sie ja mit Gundermann sozusagen aufgrund dieses Zeitdrucks auch und so musste sie, Textideen hatte sie immer in ihrer Kladde. Paradiesvögel stand da schon Jahre vorher drin, das kannte ich, aber eben nicht ausgeführt als Text, sondern als Idee. Und dann hat sie mit Gundermann das gemeinsam sozusagen relativ schnell in Textform gebracht, das Ganze, der natürlich Erfahrung hatte diesbezüglich, hat sich, wenn man so will, coachen lassen. Und Hurensöhne war das erste Album mit immerhin 18 Tracks, was mit Ausnahme von zwei Songs, die sie auch mit Gundermann gemacht hat, die sie ganz alleine gemacht hat. Das erste Mal. Das war sozusagen ihr Werk, das erste richtige Werk. Paradies, dann das letzte Album sowieso. Da war Gundi dann gar nicht mehr an Bord. Aber das war schon auch für uns beachtlich. Und ich kenne viele Leute, die sagen, der Gestus ist erhalten geblieben, der Silly immer ausgemacht hat, aber es ist persönlicher geworden, emotionaler, dadurch, dass sie es selbst gemacht hat. Ne?
Ja, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Leider ist dann Tamara nach dem auch sehr, sehr tollen Album Asyl im Paradies, dann hat uns leider verlassen, was ja sehr einschneidend war für viele Menschen. Gibt es eigentlich noch unveröffentlichte Songs mit ihr?
Nee, wir haben auf einer Best-of haben wir einen Song noch mal rausgekramt, der da war. Den hatte sie auch schon besungen irgendwie, aber der Titel fällt mir jetzt nicht ein. Ist leider nicht sehr bekannt geworden. Und das war, da ist auch nichts mehr. Also wir haben noch mal einen Text gefunden von ihr, der vielleicht noch mal Verwendung findet. Aber da ist eigentlich nichts. Man muss das auch noch mal durch eine andere Brille anschauen, weil heute sind wir gewöhnt, ist alles im Digitalformat mehr oder weniger auch professionell einsetzbar und verwendbar. Und selbst eine Skizze, nehmen wir das Beispiel der Beatles, ne? Die haben das natürlich noch mal auf ganz anderem Niveau nachbearbeitet. Aber das ist heute würde man wahrscheinlich eine Menge finden auf dem Rechner, ne? Wo man sagt, komm, da gehen wir noch mal ran. Aber das war damals nicht möglich. Selbst die ersten Jahre hatten wir noch nicht mal ein Vierspurgerät. Da haben wir das mit einem normalen Kassettengerät gemacht. Ne? Und dann kam ein Mehrspurgerät. Und so, und da dieses Traumpaar, gerade erwähnte Traumpaar, die Produktion, das ist nur mit einem Vierspurgerät zu Hause aufgenommen. Und wir haben es sozusagen dem Album dann zugesetzt, haben es nochmal mastern lassen, professionell natürlich, aber eigentlich ist es diese Produktion von zu Hause. Ein paar MIDI-Keyboards im Hintergrund, Klavier vor allen Dingen und ein bisschen Rhythmus und der Rest ist sozusagen die Gitarren und Bass und Gesang ist sozusagen auf den vier Spuren nur drauf. Und wir dachten, das kann man doch so nicht rausbringen, muss man neu aufnehmen. Und da hat uns Paul Kramer damals, der Toningenieur, gesagt, wieso, was wollen wir da neu aufnehmen? Ist doch geil. Ach, genauso machen wir es.
Habt ihr eigentlich Tamaras Bühnenoutfits aufbewahrt oder an ein Museum gegeben?
Es gibt so Lederklamotten, so, die waren schon in Ausstellungen. Ja. Museum weiß ich nicht, ein festes Museum sicherlich nicht. Aber das hängt rum und wenn es mal angefragt ist, dann geht das auch raus. Mhm. Ja.
Ihr habt ja dann das große Glück gehabt, euch doch wieder zu finden als Band nach einer langen Auszeit. Ich war übrigens auch am 16.10.2005 im Tempodrom.
Was?
Ich habe damals in Hamburg gelebt und es war mir so wichtig. Ich habe mir da irgendwie alles freigeschaufelt und war da und habe das natürlich auch sehr geliebt. Also auch mit diesen verschiedenen Sängern, aber eigentlich in erster Linie die Songs wieder zu hören. Mhm. Und das war wirklich ein sehr, sehr berührender Abend, wo ihr ja dann auch gleich festgelegt habt, es muss irgendwie weitergehen.
Ja, das haben wir sogar ein bisschen früher schon festgelegt, und zwar so circa ein Jahr vorher gab es ein Jubiläum, das hieß 15 Jahre Buschfunk. Genau, Buschfunk, also diese Plattenfirma, die etliche ehemalige DDR-Künstler beherbergt, aber heute nicht, Axel Prahl und alle. Also heute, glaube ich, ist es ein gutes Gemisch von beiden Seiten. Die haben damals relativ erfolgreich, muss ich sagen, doch 15 Jahre agiert und haben ihr Jubiläum gefeiert. Und da hat der Klaus Koch, der Chef, der hat uns angefragt. Und wir sind ja nie Buschfunk-Künstler gewesen. Aber wir haben Gundermann produziert, mehrere Alben, und die waren bei ihm. Ja, dann mach doch mal was. Und sagen, sag mal, Klaus, wie stellst du dir das vor? Sollen wir da instrumental spielen oder was soll denn das sein? Das war uns so völlig. Nun hatten wir aber in den Jahren davor für Jump als Auftragswerk, so zum Geldverdienen, sage ich mal, haben wir 2 Jahre gemacht, Jump Arena. Das vom MDR, glaube ich, Jugendsender Jump. Ne? Und die haben so große Sommershows ausgerichtet. Das war sehr aufwendig, muss ich auch sagen, mit 5 Sängern und relativ großer Band, Bläserbesetzung, und da hat uns der Mischko Schiwak, der damalige Chef, der hat uns sozusagen die musikalische Direktion in die Hand gegeben, wir sollten das alles machen. Ne? Ja. Und dann haben wir das gemacht und es hat auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Und da kam dann auch die Idee mit den Silly und Gästen, also mit mehreren, weil jeden Sänger, den wir bis dahin angesprochen haben, auf die Möglichkeit, mal vielleicht was zu probieren, der hatte sofort Angst davor, das zu machen. Und auf mehreren Schultern verteilt sich's besser irgendwie. Und da konnten wir auch mal ausprobieren, wie funktioniert, will uns überhaupt noch einer hören oder was? Oder wie fühlt sich das an? Wollen Sie das aus anderem Mund hören? Ja?
Ja klar, das war die große Frage.
Das war die große Frage.
Konnte sich eigentlich keiner vorstellen.
So ist es. Und das hat dann ein Jahr gedauert, bis wir das überhaupt so weit hatten. Die Basis war, der Band war ja weg. Der ganze Unterbau, der war ja nicht mehr da. Der musste irgendwie wieder geschaffen werden. Und dann haben wir ein Jahr später genau diese Konzerte gemacht, wo das Tempodrom ja auch aufgezeichnet wurde. Das gibt es ja als DVD. Und haben da mit Anja Krabbe zum Beispiel, erinnere ich mich, IC Falkenberg.
Ja, das Duo hier mit und über ihr tautes Eis, muss ich sagen, war für mich ein Highlight, auch von dem Konzert.
Ja. Und auf jeden Fall, und da haben wir gemerkt, es wird. Ach so, bei 15 Jahre Buschfunk, das war die Initiale, habe ich erzählt. Und dann haben wir uns dazu doch breitschlagen lassen und haben eben von diesem Jump Arena haben wir zwei Sänger genommen, IC Falkenberg und Anja Krabbe. Die waren zu der Zeit auch ein Pärchen.
Genau.
Und dann haben wir, das war sehr leicht, sie da auf die Bühne zu kriegen und haben dann sehr reduziert unplugged. Ich habe nur am Flügel gesessen, Uwe Akustikgitarre, Jackie Kontrabass und haben noch einen Perkussionisten mit dazu genommen. Und die beiden haben gesungen. Und da haben wir auch nur drei Titel gemacht oder sowas im Programm. Da sollte ja jeder, der Buschfunk-Künstler bis dahin, sollte sozusagen einen kurzen Part machen. Und dann haben die Leute Standing Ovations uns gegeben. Und da waren wir so euphorisiert und sind noch auf dem Weg zur Garderobe hoch zurück. Im Theater des Westens war das. Haben wir uns entschieden, wir müssen das Ding wieder auf die Schienen heben. Den Zug wieder in die Schienen heben. So. Mhm. Und und das haben wir dann ein Jahr später sozusagen in Form dieser Tour Silly und Gäste gemacht im ersten Anlauf.
Dann kam Anna los, also was ja auch ein Glücksfall war zu dieser Zeit, die euch ja natürlich auch nochmal gesamtdeutsche Aufmerksamkeit gebracht hat durch ihren Erfolg als Schauspielerin.
Richtig, ja.
War ja auch eine super Zeit. Und dann wiederum habt ihr wieder Gastmusiker oder Gastsänger gehabt. Mhm. Eine davon war Anna R., die ja leider viel zu früh im März diesen Jahres verstorben ist. Warst du zur Beerdigung?
Ja, wir waren da, die ganze Band, klar. Naja, Ehrensache. Wir werden auch die Konzerte, jetzt gibt es im Oktober noch Abschiedskonzerte, zwei in der Columbia-Halle. Und da werden wir auch einen kurzen Part machen. Mit Toni Kral zusammen, mit Julian Nagel.
Kam das für dich sehr überraschend?
Absolut, für alle. Also damit war nicht zu rechnen. Hat sich in keinster Weise angedeutet. Ganz im Gegenteil. Es war sogar so, dass sie zu dem Zeitpunkt, als wir das erste Mal Kontakt aufgenommen haben mit ihr, haben die ja mit ihrer Band Gleis 8 schon längere Zeit nicht gespielt. Ich glaube, seit 16 oder 17 waren
die letzten Konzerte. Sie war ja dann mit dem Soloalbum unterwegs?
Na, das kam, glaube ich, sogar noch später. Zu dem Zeitpunkt gab es noch kein Soloalbum. Sie waren also längere Zeit nicht unterwegs, und zwar, weil auch einer ihrer besten Freunde aus der Band, der Saxophonist, mit dem sie auch bei Rosenstolz war, gestorben war. Und da war so ein bisschen viel alles in sich zusammen und so. Und wir haben da nicht die stabilste Anna vorgefunden. Wir hatten uns längere Zeit nicht gesehen und so und haben es getroffen, haben da ihr gesagt, was wir uns so vorstellen könnten und ob sie Lust hätte, mitzumachen. Hatte sie sofort. War aber, wie gesagt, nicht so stabil, wie wir uns das gewünscht hätten. Und sie wurde aber im Laufe der Zeit so kraftvoll, so sicher und so kräftig, bis hin in die gesanglichen Qualitäten, die sie sicherlich immer hatte. Aber die Songs, also unsere Songs haben ihr Sachen abverlangt, die sie so bei Rosenstolz gar nicht singen musste. Deswegen hat man sie auch nie gehört. Und wir haben nur wow gesagt. Wirklich, es war wirklich so. Ich habe mal einen Gastauftritt mit ihr gemacht bei Pankow. Die haben in Neu-Hardenberg, da am Schloss, gibt es so Open Airs, haben die auch, ich glaube, es war auch ein Jubiläumsauftritt, irgendwie, da haben sie auch ein paar Gäste dazu genommen. Und da rief André Herzberg mich an, ob ich nicht Lust hätte mit Anna, ob ich Anna mal fragen könnte. Und die ist ja immer sehr zurückhaltend gewesen, solchen Dingen gegenüber. Aber Pankow war neben Silly auch eine Band, die sie zu Ostzeiten schon sehr, sehr geschätzt hat. Und deswegen hat sie da relativ schnell zugesagt. Und dann haben wir das zu zweit gemacht, also so Asyl im Paradies, sozusagen Klavier und Gesang. Und dann nochmal einen Pankow-Song vor allen Dingen. Und da sind bei den Proben dazu, da haben die Jungs genau denselben Effekt gehabt wie wir und haben fiel die Kinnlade runter, weil sie hat das auch so ausgeholt und hat so ein stimmlichen Aspekt sozusagen gezeigt, den sie vorher, den keiner kannte und vermutet hat. Also ich wusste das zu dem Zeitpunkt schon, aber ich weiß, ich habe die beobachtet, die Jungs alle, die haben auch nur diesen Wow-Effekt gebracht. Ne? Mhm. Naja, es war schon toll. Also insofern ist sie wirklich immer stabiler und sicherer geworden auch. Und das hat so Spaß gemacht, muss ich sagen, das zu beobachten. Dann hat sie sich verabschiedet, wie sie es übrigens von Anfang an angekündigt hat. Sie hat gesagt, ich mache eine Zeit lang mit. Dann kam Corona dazwischen, dadurch zog sich das so in die Länge. Mache eine Zeit lang mit, aber ich will auf jeden Fall mit meiner Band, mit Gleis 8, die begonnenen Songs sozusagen komplettieren und fertig machen und zu einem Album machen. Und das ist ja dann auch passiert. Und das ist dann sowas wie ein Soloalbum geworden, ist aber als Gleis 8 begonnen worden. Ja, so. Die haben es dann bloß nicht mehr Gleis 8 genannt, sondern mit ihrem Namen sozusagen versehen. Und das ist ja dann auch als Königin, glaube ich, hieß das, ganz erfolgreich geworden.
Absolut. Ja. Es ist immer schade, ne? So ist es halt in der Medienwelt. Man wird immer am größten Erfolg gemessen und deswegen wird dann immer irgendwie dieses Rosenstolz, was ja auch berechtigt ist, dahin. Aber ja, das hat mich wirklich geärgert, dass man dann so Sachen liest, ja, an ihren Erfolg von Rosenstolz konnten sie nicht anknüpfen, wo man denkt, also das ist so eine Frechheit. Nee, das ärgert mich einfach. Ich würde es nie so schreiben. Ja.
Nein, es ist wirklich nicht berechtigt, muss ich sagen. Und es ist völlig auch... völlig unterschiedliche Sachen. Und letztendlich Rosenstolz, auch da ist es so, wenn man sich mal, da gibt es eine ganz schöne Doku, muss ich sagen, vom ja, genau. MDR.
Ja, mehrere Teile, genau.
Ja, und da sieht man auch, wie die angefangen, es gab viele glückliche Umstände, die dazu geführt haben, dass es so groß geworden
Glück
ist.
Glück kommt, ne? muss dazu.
Und häufig ist es so, dass wenn man das einmal bekommen hat, geschenkt bekommen hat, kommt das nicht so einfach ein zweites Mal. Das heißt aber nicht, dass das zweite Mal schlechter ist. Oder.
Ich glaube, Ihre Fans haben das geliebt, was Sie gemacht haben. Ich habe gestern übrigens euren Auftritt 2019 bei der Goldenen Henne mir angeschaut mit ihr. Und ich muss sagen, es hat mich auch völlig gerissen. Ja. Also in dieser ganzen Kombination mit den Songs, die sie gesungen hat und alles. Also es hat mich gestern leider dazu veranlassen, einen Facebook-Post zu machen, weil ich es ehrlich gesagt ein bisschen traurig finde, dass es da gar keine Hommage gab.
Ach, die hatten ja jetzt, das war ja Golle. Genau. Ich habe es gar nicht gesehen. Nichts. Deswegen.
Also es war nur in diesem klitzekleinen Block, wer sich verabschiedet hat, also in Gedenken an. Mhm. Und wo ich gedacht...
Den gibt es ja immer. Ja,
ja, genau, aber es war dann noch schlecht geschnitten. Und so, dass ihr Bild eine Sekunde zu sehen war. Mhm. Und ich meine, es waren genug Künstler da, die zum Beispiel Sarah Connor auch, die ja von Peter Plate produziert wurde teilweise, die sind bestimmt auch von ihr inspiriert gewesen und hätten bestimmt auch was machen können. Und da finde ich es natürlich ein bisschen schade, dass man da so als ostdeutscher Medienpreis da nicht drauf gekommen ist.
Das ist komisch, das muss man schon sagen. Ja. Das ist so.
Meine Gedanken dazu sind da auf ziemlich viel Resonanz gestern gestoßen. Habt ihr denn Pläne für ein neues Album?
Wir wollen auf jeden Fall ein neues Album machen, ja. Das Problem bei uns, muss ich sagen, es ist schon länger, die Pläne gibt es eigentlich immer und auch ständig. Aber dieser doch in relativ kurzen Abständen stattfindende Sängerwechsel macht das Ganze schwieriger.
Zeitlich einfach auch, ne?
Naja, zeitlich will ich noch nicht mal so in den Vordergrund schicken als Argument oder als Gegenargument für die Produktion. Sondern es ist eher so, dass du brauchst immer eine gewisse Zeit, ehe du so eine Schwingung aufnimmst. Also wir brauchen das, vielleicht machen das andere anders, aber bei uns ist das so eine gewisse Schwingung aufnehmen. Und dann kann man das organisch geschehen lassen. Ja? Wie gesagt, das ist immer so ein bisschen was zwischen Himmel und Erde. Wir sind natürlich erfahren genug und können auch Songs konstruieren, aber mit dem Erfahrungshintergrund, den wir haben. Aber das ist ja nicht das, was wir wollen. Das soll ja schon ein bisschen auch einen kleinen mystischen Aspekt haben, die emotionalen Seiten anreißt. Ne? Naja, auf jeden Fall. Das kommt auf jeden Fall was. Die hundertprozentig zündende Idee dafür, wie wir es machen, ist noch nicht da. Aber wir haben jetzt gerade, als wir auf dem Schiff unterwegs waren, auf dem Kreuzfahrtschiff, haben wir gesessen, hatten wir auch eine Menge Zeit und haben gesagt, lass uns einfach mal anfangen. Was draus wird, wir können es auch noch mal ändern, konzeptionell oder wie auch immer. Erstmal anfangen und so wird es wohl jetzt auch passieren. Das ist so der Moment, wenn man immer nur wartet auf den günstigsten Moment oder die günstigste Person oder was weiß ich, dann passiert es möglicherweise nie.
Mhm. Ja. Ich habe noch ein paar wenige Fragen zum Schluss, wie jedes Mal. Die sind vielleicht nicht kurz, aber kurz zu beantworten.
Na dann.
Wer nennt dich Rüdiger?
Also das ist wirklich eine gute Frage. Es gibt so ein paar, ganz wenige aus dem alten Freundeskreis, die es aber mehr aus Witzigkeit heraus machen, die dann mal Rüdiger sagen. Es gab sogar mal einen alten Freund, einen Sänger einer ganz frühen Band von mir, der sogar mich eine Zeit lang Max, ich heiße ja mit dem zweiten Namen Max, ich heiße ja eigentlich Rüdiger Max Bernhard. Und die beiden Großväter sind darin verewigt. Und die seit ein paar Jahren, die offiziellen Behördenbriefe, die kommen, immer mit Rüdiger Max Bernhard. Also die nennen mich so zum Beispiel. Die nennen mich Rüdiger. Ansonsten nicht mal meine Eltern. Mein Vater lebt ja noch, der ist 99.
Wow.
Und auch meine Mutter ist erst dieses Jahr gestorben. Die haben mich immer Ritchie genannt, seit ich 14 bin, vielleicht 13, 14. Der Name ist ja folgendermaßen entstanden. In meiner ersten Schulband war der Sänger, Till, der war 2 Jahre älter als wir. Und der fing mit Englischunterricht an. Ich war in der 5. Klasse und er war in der 7. In einem ostdeutschen Unterrichtssystem sozusagen, Schulsystem, fing Englischunterricht mit in der 7. Klasse fakultativ an, ne? Und er fing damit an und die ersten Wochen, die er da immer zum Englischunterricht, meistens frühen Nachmittag extra nochmal, gab es ja so eine Fernsehsendung dazu, English for You und
ja,
so.
Ja, ganz extra, schlimm.
Genau. Ganz schlimm. So, und dann ist er da hingegangen immer und dann fing er an, immer nur alles Englisch. Wir haben natürlich Beatmusik gespielt damals, nachgespielt, war sowieso alles Englisch. Das heißt, die Faszination war groß gegenüber der Sprache. Und der hat dann alles versucht, irgendwie in Englisch so umzumünzen mit seinen rudimentären ersten Kenntnissen. Und bis hin zu Namen auch, ne? Also ein Paul hieß dann eben Paul, ist klar. Mhm. Und Rüdiger war schwer so ins Englische zu übersetzen, hat er aus Rüdiger ganz spontan und schnell Ritchie gemacht. Und das blieb hängen. Das blieb über die Armeezeit, überall wo ich hinkam, auch wo ich dachte, dass niemand mich kennt, irgendeiner kannte immer Ritchie, hat einmal Ritchie gesagt, haben alle Ritchie gesagt. So, und so blieb das hängen. Und meine Eltern haben, mein Vater heute noch und meine Mutter, solange sie lebte auch, haben immer Ritchie gesagt. Siehst,
ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass es wirklich nur so in Bandkreisen ist.
Nee, gar nicht. Also es gibt viele, die wissen gar nicht, dass ich Rüdiger, alle manche denken, oder viele denken sogar, dass ich Richard heiße. Mhm. Aber
was war dein erstes Album für Westmark?
Oh, na wahrscheinlich ein... Ach so, was ich in Westmark bezahlen musste. Mhm. Oder meinst du, was eigentlich Westmark gekostet hat?
Nee, was du dir für Westmark gekauft hast.
Naja, ich glaube, das war... Das gibt's, existiert, glaube ich, noch. Das kann ja nur gewesen sein zu der ersten City-Tour. Ich war mit City im Westen unterwegs, in Griechenland und in Westdeutschland. 1980. Und da habe ich David Bowie, Changes on Bowie heißt das, ist ein Best-of-Album. Und irgendwas war noch. Also an das erinnere ich mich, an das zweite jetzt nicht mehr. Aber das waren die ersten Alben, die ich selbst gekauft, für Westmark gekauft habe. Aber es gab natürlich viele Alben davor, die ich aus dem Westen sozusagen mir besorgt habe für 100 Ostmark oder 150 oder je nachdem, was sie auch immer für einen imaginären Wert hatten. Und da war eines der ersten... Oder das allererste, nee, sogar das allererste war, da gibt es auch eine kleine Geschichte dazu, war Jimi Hendrix Are You Experienced, kam direkt aus Amerika. Und das hatte eine Mitschülerin von mir, die wiederum ihre Schwester in Los Angeles hatte. Und die Schwester war verheiratet mit John Sinclair, das ist ein Schriftsteller dort. Und die wiederum haben sich beide bewegt im Umfeld von Bands natürlich. So MC5 war wohl eine von denen, die ganz auch eine sehr politische Band zu der Zeit. Und die schickte ihr Are You Experienced und andere Sachen aus Amerika direkt nach Fahldorf, ein Vorort von der Kreisstadt, in der ich groß geworden bin.
In Sachsen-Anhalt.
In Sachsen-Anhalt, heute Sachsen-Anhalt, ja, damals Bezirk Magdeburg. Ja, also Haldensleben, ne, so ist die Kreisstadt gewesen. Und die legte die zu Hause auf und die klang ganz komisch. Da war die Stimme ganz leise oder irgendwas war total verschobener Sound so. Ne? Wir waren ja damals noch nicht so erfahren mit dem Hören, aber das musste wohl sehr aufgefallen sein. Es stellte sich heraus, dass damals gab es noch eine Auslieferung von explizit Mono oder Stereo, weil diese Umstellung offensichtlich damals gerade stattfand. Gab es also beide Versionen. Und dann hat ihr die Schwester die in Mono nochmal hinterhergeschickt, damit sie das so hören kann auf ihrem Plattenspieler zu Hause, also normal. Sie hatte also zwei von diesen Alben und hat mir die eine für 30 Ostmark verkauft.
Wow.
Das war meine erste Westplatte.
Wahnsinn, das, also ich meine, Schallplatten sind ja in Paketen sehr selten angekommen. Ne?
Die ist angekommen, wow. Die sind beide angekommen sogar. Ja.
Was ist dein Song zum Mauerfall?
Habe ich eigentlich einen Song zum Mauerfall? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall nicht Wind of Change, das weiß ich. Da hättest du mich vorher noch vorbereiten müssen.
Das Spontane ist ja das Schöne.
Naja, aber da habe ich jetzt keine Idee.
Also, vielleicht fällt es dir ja noch ein. Zu welcher DDR-Band bist du zuletzt zum Konzert gegangen?
In der DDR?
Nee, also zuletzt.
City. Letzte Runde.
War ja sehr groß auch, ne? Groß gespielt. Ja. War es gut?
Naja, klar. Ich habe sogar zwei Titel mitgespielt.
Na, da jetzt schummelst du. Du warst ja nicht nur Gast.
Ja, nee, da wäre ich aber auch Gast gewesen. Ja. Also das, ja klar.
Die Kollegen.
Ich habe Kollegen und das.
Deine Top 3 DDR-Songs, die nicht von Silly stammen?
Pankow, Aufruhr in den Augen. Ich habe ja eigentlich gar nicht so viel Ostmusik gehört.
Jetzt kommt's raus.
Ja, jetzt kommt's raus. Das höre ich immer so von Leuten, wenn wir sie treffen, wenn wir so ins Gespräch kommen nach Konzerten, die sich dann ganz euphorisch zeigen. Ja, ich kenne mich ja vom Namen her schon ewig, ich stamme ja auch aus dem Osten, aber ich habe euch nie gehört.
Ja, die gab es auch.
Ich habe nie Ostmusik gehört, ich habe nur Westmusik gehört. Und dann sage ich immer, ich auch. Aber ich war nun mal in Oslo und habe Musik gemacht, was soll ich machen? Ne? Ja, nach Süden, Lift und Remft ist auf jeden Fall. Irgendwann werde ich mal was ganz Großes tun. Das war, als ich bei der Armee war, lag im Clubraum lag eine Remft-Platte rum und diesen Song, der hat mich nochmal sozusagen aus dieser Atmosphäre entfernt. Da konnte ich mich ein bisschen wegträumen.
Richie, ich habe ja schockiert festgestellt in meiner Vorbereitung, dass du schon 71 geworden bist Jahr.
Ja.
Und du warst ja sozusagen immer in meiner Jugend und bis heute warst du immer da. Ich hoffe, ihr macht noch ganz, ganz lange weiter. Und
das hoffe ich auch. Wenn wir gesund bleiben, machen wir das. Also wir werden nicht aufhören, weil wir 71 sind, oder?
Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Ich bedanke mich auch. War schön, uns mal wieder getroffen zu haben.
Ja, unbedingt. Ja. Machen wir bald wieder.
Ja.
Okay. Tschüss.
Tschüss.